Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Stefan und Simon.
Also, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Nudelduft und Spielespaß. Heute in einer Spezialausgabe, denn wir haben den Marcel von Strohmann Games hier bei uns in der Leitung und er wird uns ja ein bisschen was zu seinem Verlag erzählen, zu seinen Neuheiten, seine favorisierten Spiele. Und ich hoffe, wir haben ein nettes Gespräch, bin mir aber ziemlich sicher, das wird alles super. Stell dich gerne noch mal kurz vor, Marcel, für alle, die dich nicht kennen. Wer bist du, was machst du?
Ja, hallo an alle erstmal. Ja, Marcel Straub. Ich bin quasi der Gründer, Eigentümer Strohmann Games. Eigentlich bin ich auch Strohmann Games. Ich habe zwischenzeit seit einem guten Jahr auch zwei Teilzeitkräfte mit an Bord. Eine, die so auf zwei Tage die Woche unterstützt, vor allem so Kundenservice mitmacht. Und einer, der aber eher auf Stundenbasis mit an Bord ist. Das ist mal weniger. In letzter Zeit war es eher weniger. Jetzt wird es aber mit den Neuheiten und in Essen wird sicherlich etwas mehr werden, weil der betreut ja vor allem dann auch so die Blogger und alles, was da dazugehört. Und die naturgemäß, wenn es Neuheiten gibt, sind die dann auch, kommt er dann auch eher da Anfragen. Ansonsten gebürtiger Stuttgarter Schwabe, wohne jetzt aber schon eine längere Zeit in Köln. Jetzt war auch durchaus gewollt. Ich bin also auch großer Freund von Köln insgesamt. Anfang 2020 habe ich dann eben Strohmann Games hier gegründet.
Ja, das ist ja noch nicht so lange her, ne? Eine junge Verlagsgeschichte, könnte man sagen, zumindest wenn man es jetzt mit anderen deutschen Verlagen vergleicht. Wie bist denn du darauf gekommen, zu sagen, ich mache jetzt meinen eigenen Verlag auf?
Ja, das ist eigentlich, hat sich das ein bisschen so ergeben. Es gab sich beruflich einen Wechsel und dann habe ich überlegt, okay, was mache ich jetzt? Kann die Chance nutzen, mal was anderes zu machen. Wobei ich war eigentlich so im kaufmännischen Bereich unterwegs, da durchaus als ganz gute Position auch gehabt. Und dann halt überlegt.
Ja, sorry, da grätsche ich direkt mal rein. Ich habe dich ja direkt mal auf LinkedIn verfolgt. Das ist, würde ich sagen, ja, eine sehr gute Position auch gewesen, ne, wer sich da so ein bisschen auskennt. Und ist das tatsächlich auch so ein bisschen dann die ewige Liebe zum Beruf gemacht und wirklich diesen Schritt zu gehen, das ist ja wahrscheinlich auch nicht der einfachste.
Richtig, also wie gesagt, das war dann halt eben die Entscheidung zu treffen, entweder weiterhin ein etwas lukrativeres zu machen oder etwas zu machen, wo man jetzt nicht unbedingt dann reich mit wird, aber halt dann eben das Hobby zum Beruf machen kann. Und das ist natürlich schon dann irgendwo so ein Schritt. Ich habe ja zu Beginn auch noch so ein bisschen zweigleisig gefahren. Das heißt, ich war noch als Interim-Manager unterwegs, wo ich auch heute immer noch denke, finanziell, wenn ich da überlege, wenn ich mir da so ein Wochenende irgendwo bei einer kleinen Veranstaltung, bei einer Messe irgendwo um die Ohren haut, jetzt nicht unbedingt Essen, aber so kleinere Sachen, und dann denke, okay, was ist jetzt da unterm Strich rausgekommen und dann überlege, was habe ich vorher, was hätte ich als Interim-Manager dann machen können. Aber wie gesagt, den Ansatz darf man da, glaube ich, gar nicht fahren. Mhm. Insoweit ist es jetzt auch schon seit einigen Jahren komplett Vollzeit und mehr als Vollzeit jetzt auch Spieleverlag. Im Prinzip, so wie gesagt, das Hobby zum Beruf gemacht, so ein bisschen halt überlegt, bleibe ich jetzt weiter.
No regrets, würdest du sagen. Bitte? Das ist so, du bereust es nicht. So bist jetzt 4 Jahre, hast den Schritt gemacht und würdest sagen, alles richtig, würde ich immer wieder machen.
Ja. Also immer wieder in der Situation, wo ich halt damals war, dass man halt nicht unbedingt jeden Euro zweimal umdrehen musste. Das heißt, ich hatte da schon eine gewisse Sicherheit. Das heißt, es war jetzt nicht so komplett alles oder nichts, da reinzugehen. Und insoweit war es schon die richtige Entscheidung. Einfach der Spaßfaktor, der ist einfach riesengroß. Und es war jetzt auch, mein Job vorher hat auch Spaß gemacht, so war das jetzt gar nicht. Also es ist nicht so, dass ich gedacht habe, oje, aber einfach, wie es so schön heißt, wenn man das Hobby zum Beruf macht, dann muss man nicht mehr arbeiten. Und so ist es im gewissen Sinne auch. Dafür hat man auch viel weniger Zeit, weil man zwar vielleicht nicht mehr arbeiten muss, sondern nur noch Hobby macht, aber dafür halt auch deutlich mehr als nur 40 Stunden die Woche. Und insoweit, aber trotzdem, es ist halt, wie gesagt, es fühlt sich nicht nach Arbeit an, auch nach knapp 5 Jahren immer noch nicht, auch wenn es sehr, sehr viel zu tun ist immer.
Das heißt, du hast auch dann die Übersetzungsarbeit auch direkt selbst gemacht bei den Lokalisierungen.
Zu Beginn ja. Also ja. Wie gesagt, am Anfang war das eher so, ich habe lange überlegt, in welchem Bereich könnte ich mich denn selbstständig machen, was mir denn Spaß machen würde. Da kam ich relativ schnell zum Brettspielen. Die Alternative wäre noch irgendwas mit Musik gewesen. Aber in dem Brettspielbereich kannte dann auch den einen oder anderen Autor, mit dem ich auch gesprochen hatte. Der hat dann gesagt, oje, mach dich nicht als Verlag selbstständig, da kannst du kein Geld mitverdienen, das funktioniert überhaupt nicht. Und dann habe ich es auch erst mal hinten angestellt, aber irgendwann habe ich dann doch, wie gesagt, mit dem kaufmännischen Hintergrund gesagt, ja, irgendwie musste es dann doch funktionieren mit dem Lokalisierungsansatz, den ich dann eben dann auch machen wollte. Und so ging das dann vorwärts. Und zu Beginn, wie gesagt, war auch der Plan, letztendlich das auch klein zu halten, was es jetzt auch noch im gewissen Sinne auch ist. Das heißt, ich wollte jetzt hier nicht, also klein im Sinne von, ich wollte jetzt hier nicht noch weitere Mitarbeiter an Bord holen und hier noch ein großes Büro machen, so meine ich jetzt damit.
Ja.
Und halt eben was ich sowieso nicht die Expertise habe, das outzusourcen. Also logischerweise wollte ich jetzt nicht anfangen, hier Kartons zu packen und Spiele zu verschicken. Zu Beginn habe ich tatsächlich die Übersetzungen auch noch selber gemacht, weil ich ja auch eine Zeit lang in den USA gelebt habe und entsprechend auch sprachlich mit dem Englischen zumindest wenig ein Problem habe. Und habe aber dann im zweiten Jahr dann aber auch gemerkt, es wird dann doch zu viel, das auch noch zu machen. Insbesondere, als ich dann das Lektorat das erstmalig zurückbekommen habe von einem Spiel, das ich nicht selber übersetzt habe und gesehen habe, wie wenig Anmerkungen es im Lektorat geben kann, habe ich gedacht, naja, vielleicht sollten es doch die machen, die es auch gelernt haben.
Wie sieht das so aus, wenn du sagst, als ich angefangen habe? Wie fängt man überhaupt an? Also was ist so der erste Schritt gewesen? Also wie kanntest du Leute? Was hast du irgendwie ein Netzwerk schon? Was bestand? Also
man muss ja auch sagen, du bist ja mit
Anfang ist, glaube ich, unglaublich schwer bei sowas.
Vor allem bist du ja mit den Krachern schlechthin eingestiegen. Ne? Also mit Fantastische Reiche, Direktkenner, nominiert zum Kennerspiel des Jahres. Ich finde Formosa T auch immer noch eins der unterschätztesten Worker-Placement-Spiele. Das war ja auch direkt im ersten Jahr, sehe ich. Flotilla habe ich tatsächlich noch nicht gespielt, aber das sind ja schon, ich würde schon sagen, auch Publikumslieblinge, die du da ja auch an Land gezogen hast direkt. Wie kann man sich das vorstellen, dass, ich sag mal, ein frisch neu gegründeter Verlag dann auch solche Titel quasi direkt lokalisieren kann?
Naja, wahrscheinlich waren es dann doch nicht die Publikumslieblinge, zumindest zu der Zeit, oder vielleicht auch nicht die Verlagslieblinge, wenn wir Fantastische Reiche reden. Also zum Beginn war das erstmal, ich habe natürlich im Hinterkopf das immer schon gehabt, war dann natürlich auch in Essen in dem Jahr davor, also 2019, schon ein bisschen mit offenen Augen unterwegs. Hab mir da auch gerade dieses Formosa T dann auch, ich meine, das war 2019 auch schon angeschaut und vor dem Hintergrund eben auch angeschaut. Richtig los ging es dann aber offiziell eben ab Januar 2020. Eine meiner ersten Aktionen war dann quasi auch nach Nürnberg auf die Spielwarenmesse zu gehen, um einfach mal zu schauen und zu gucken. Ich hatte eben so eine Liste an Spielen, die ich mir vorstellen konnte. Formosa T war eins von denen, die hatte ich tatsächlich auch schon, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, auch schon vorher dann angeschrieben, weil ich ja wusste, dass die nicht in Nürnberg sind. In Nürnberg habe ich dann Whiskits getroffen, hatte ich Flotilla auf der Liste, habe dann mit denen geredet, relativ spontan einen Termin noch ausgemacht vor Ort und mit denen dann geredet. War ein super Gespräch und die Amerikaner sind halt auch ein bisschen lockerer, wobei ich habe ihn zwar noch gefragt mit Flotilla, und dann gesagt, nee, das hat noch keiner. Aber als ich dann so erzählt habe, dass ich jetzt eben auch gerade erst starte und es gern machen würde, kann ich mir schon vorstellen, dass ich gedacht habe, naja, vielleicht Flotilla vielleicht doch eine Nummer zu groß als erstes Spiel, aber vielleicht habe ich dann doch überzeugt, dass ich da sehr Interesse hat. Und der hat mir tatsächlich proaktiv Fantastische Reiche, also Fantasy Realms, angeboten. Aha. Weil er gesagt hat, er weiß, dass es in Deutschland da viele Interessenten gibt, aber es hat sich noch keinen Verlag gefunden, obwohl es ja schon ein paar Jahre alt ist. Das hatte ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht auf dem Schirm. Wahrscheinlich eben, weil es auch schon ein paar Jahre alt ist und ich jetzt nicht unbedingt dann nach solchen Sachen gesucht habe. Hab's dann mal so ein bisschen recherchiert und hab's dann auch gedacht, ja doch, das klingt eigentlich auch sehr, sehr gut. Hab mir dann auch in Italien, glaube ich, dann eine Version bestellt, was ja auch nicht so einfach zu bekommen war zu der Zeit. Und hab ihm dann zugesagt, hab gesagt, ja, also Fantastische Reiche würde ich gerne machen. Flotilla hatte mir auch ein Demo da mitgegeben, ein Muster. Hab ich auch gesagt, gefällt mir auch sehr gut, würde ich auch machen. Und Formosa T lief eben dann parallel über die andere Schiene dann noch. Und das war dann so die ersten drei Spiele zum Start.
Also war schon auch ein Vertrauensvorschuss der Verlage. Das war ja dann auch ein bisschen gewagt. Du hattest ja dann noch gar nicht viel vorzuweisen eigentlich. Nur die Idee.
insoweit Vertrauensvorschuss, sie hatten ja keine anderen Interessenten an diesem Spiel.
Ja, ja.
Soweit. Insoweit ist es jetzt, ich glaube, wenn ich jetzt jemand anderes noch mit dabei gewesen wäre und die entscheiden hätten müssen zwischen jetzt hier dem Strohmann Games, der noch nie was gemacht hat, der jetzt hier mal startet, und einem, was weiß ich, Pegasus oder selbst ein kleinerer Verlag, der halt schon ein bisschen was gemacht hat, dann wäre ich wahrscheinlich da nicht reingekommen. Wobei auch da habe ich das Gefühl, dieser Vertrauensvorschuss beziehungsweise generell diese Branche ist schon sehr hemdsärmlich im positivsten Sinne. Also wie gesagt, ich komme ja aus ein bisschen aus der anderen Welt und das ist natürlich schon auch sehr, sehr angenehm. Auch wenn jetzt für einen Wettbewerb oder sowas, wenn wir hier die kleinen Verlage in Deutschland, also Skellig oder Boardgame Circus oder wie sie alle heißen, da ist man, hat man sehr kurzen Draht miteinander, tauscht sich aus, da ist jetzt kein Hauen und Stechen miteinander, sondern das natürlich gibt es manche Spiele, wo man gern hätte, die der andere auch gern hätte. Das ist ja ganz normal, aber das läuft alles auf einer super Ebene ab. Und insoweit ist es da, glaube ich, mit WizKids dann auch so gewesen. Das sind halt alles Originärspieler, die haben vielleicht auch ein anderes Mindset. Und deswegen war da vielleicht dann der Schritt auch gar nicht, für die auch gar nicht so groß, aber trotzdem, sicherlich, wenn ein anderer Verlag das haben hätte wollen, der schon länger an Bord gewesen wäre, ja, dann hätte ich wahrscheinlich schlechtere Karten gehabt. Das ist schon richtig.
Haben sich einige sicherlich in den Hintern gebissen im Nachhinein, dass sie das nicht gemacht haben und haben gedacht, Mist, habe ich nicht kommen sehen. Ne?
Ja, gut, das gibt es ja immer.
Insoweit, ja, das gehört glaube ich, dazu. Ne? Gibt es ja auch in der Musikbranche einige Beispiele dafür, dass irgendwelche Labels Songs abgelehnt haben und nachher wurde es ein Welthit oder so.
Ja.
Ja, aber trotzdem sagst du auch, die Szene ist schon sehr familiär, so ein bisschen, ne, jeder tauscht sich aus, man hat einen kurzen Weg irgendwie, auch das kriegen wir auch mittlerweile schon mit, ne, dass man, also alleine, dass du jetzt bei uns im Podcast sitzt, ich sag mal, wir haben jetzt ja auch nicht die größte Podcast-Reichweite in Deutschland im Brettspielbereich, ne, also auch das zeigt, ne, die Branche ist alles, ist so schön, ich sag mal, rund beieinander, nett. Das macht dann wahrscheinlich auch nochmal eine andere Motivation zum Arbeiten aus, oder?
Wie siehst du das? Das sicherlich. Wobei man da auch ein bisschen unterscheiden muss. Natürlich, wenn wir jetzt von der netten, ja, die Branche ist generell schon nett, das will ich jetzt gar nicht anders machen, aber die so kleinere Verlage, da ist man einfach dann doch, tauscht man sich dann schneller mal aus und ist auch ein bisschen schneller unterwegs. Mhm. Natürlich ist jetzt ein Kosmos oder ein Ravensburger oder auch ein Schmidt, oder auch im internationalen Bereich, wenn wir jetzt von Asmodee, von Hasbro oder sowas reden, das sind natürlich schon andere Nummern, was die Organisation betrifft, da steckt das ganz anderes dahinter, das kann man jetzt nicht zwingend so vergleichen, aber nichtsdestotrotz auch da, Asmodee ist ja einer meiner Vertriebspartner, meiner Großhändler und auch da habe ich einen sehr, sehr guten Draht zu denen, da ist natürlich, laufen natürlich Dinge auch etwas anders, da ist sicherlich die etwas, wie soll ich sagen, der Wettbewerb zwischen den Großen vielleicht auch nochmal ein bisschen anders, aber auch da glaube ich, dass er in Relation zu anderen Branchen dann auf der Ebene auch noch mal etwas familiärer und netter ist, in Anführungszeichen. Aber das ist eine Vermutung, das kann ich jetzt nur vermuten und nicht
belegen. So, jetzt hast du ja damals dann diese drei Spiele ausgesucht, quasi ein bisschen so auch, weil das ja auch die wenigen waren, die quasi zur Verfügung standen. Fantastische Reiche dann natürlich super erfolgreich gewesen. Jetzt heute, 4 Jahre später, da ist, hätte ich gesagt, zumindest in unserer Welt, in unserer Bubble, Strohmann Games steht gefühlt da immer sehr stark für Qualität. Also es ist für mich einer der wenigen Verlage, wo ich sagen würde, da schaue ich schon allein drauf, was wird dort ausgesucht. Nach welchen Prinzipien suchst du heute aus? Ich vermute, du hast jetzt deutlich mehr Auswahl auch zu entscheiden. Und hast du da irgendwelche Prinzipien, dass du sagst, okay, eher die Spielergruppe oder mir muss auf jeden Fall selber gefallen, wonach suchst du aus?
Genau, das ist der Hauptgrund erstmal. Also es sind immer Spiele, mit denen ich auch selber was anfangen kann. Also wenn es ein Spiel ist, wo ich sage, das ist nicht meins, da kann ich nicht, das gefällt mir einfach nicht, das ist einfach nicht meine Art von Spiel, dann auch wenn ich dann durchaus vielleicht sehen kann, das ist ein tolles Spiel, und das vielleicht auch eine Masse anziehen würde, da würde ich dann wahrscheinlich trotzdem sagen, nee, lass mal. Weil ich einfach, glaube ich, kein guter Vertriebsmensch bin, um Dinge zu verkaufen, wo ich nicht voll dahinter stehe. Und unterm Strich muss ich sie ja dann auch verkaufen. Ob ich jetzt über den Großhandel mache oder wie auch immer oder auf der Messe anpreise oder ist ja egal. Auf jeden Fall, das sind dann schon Spiele, hinter denen ich dann auch stehe. Aber das bringt dann auch gleich der zweite Punkt. Es müssen dann auch Spiele sein, wo ich das Gefühl habe, dass sie nicht nur mir gefallen. Weil wenn ich dann ein Spiel habe, wo ich dann ganz begeistert bin und in jeder Testrunde sagen, hallo, nö, dann denke ich vielleicht auch nochmal drüber nach.
Klar. Das heißt aber, Spielemessen, wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe, auch in deinem Werdegang, sind ja dann auch sehr wichtig, um ja neue Verlage kennenzulernen, neue Spiele kennenzulernen. Wenn du jetzt an die Spielemesse, die jetzt bevorsteht, denkst, da wirst du wahrscheinlich ja aber nicht mehr die Zeit dafür haben, sondern wirst wahrscheinlich ja auch dann um deinen eigenen Stand erstmal bemüht sein. Oder wie hast du dir das strukturiert?
Ja, das ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Also ich versuche zumindest, und es hat bisher immer geklappt, und ich habe mir jetzt auch einige Zeiten geblockt, wo ich dann quasi auch auf der Messe quasi scoute, weil es einfach zu viel gibt. Natürlich, wenn es irgendwelche ganz heißen Dinge gibt, kontaktiere ich schon vorher und probiere einen Termin zu kriegen. Oder habe die Dinge vielleicht auch vorher auf dem Schirm schon und vorher schon gesehen. Aber manche Kleinverlage, wo dann der Hype erst kurz vorher dann abgeht oder die man vorher auch vielleicht gar nicht erreichen kann, da schaue ich mir dann natürlich schon, laufe über die Messe und schaue mir so ein paar Sachen an und schaue, ob da irgendwie irgendwas triggert. Wir haben es gerade darüber gehabt, über die Auswahl an Spielen, die ich vielleicht machen kann. Und ob das jetzt mehr ist oder damals waren es halt eben dann nur 3 in Anführungszeichen. Ich habe aber auch damals relativ wenig Absagen bekommen, habe vielleicht aber auch nicht so viele Spiele dann auch angefragt. Inzwischen ist es eher so, ja, es sind deutlich mehr Spiele, die ich anschaue, die ich teste, die ich mache. Aber tatsächlich kommt das hauptsächlich daher, dass mir die Spiele dann auch vorgestellt werden. Also dass logischerweise jetzt andere, das sind vor allem dann so Agenturen, die dann quasi mehrere Kleinverlage vertreten, die dann wiederum Lokalisierungspartner für diese kleineren Verlage dann suchen, die dann natürlich mich dann auch auf dem Schirm haben, mit denen ich in Kontakt bin, wo ich auch das eine oder andere Spiel schon gemacht habe, und die mich dann eben ansprechen und sagen, hier hast du da Interesse, die mich auch oftmals genau diese Frage stellen, was sind denn Spiele, die du machst? Und da habe ich dann halt sehr, sehr viel, da muss ich eher ein bisschen so bremsen und wirklich schauen, und das fällt mir gerade so ein bisschen schwer, wirklich früh schon zu sagen, nee, lass mal, obwohl das Spiel auch interessant aussieht, aber da fehlt dann einfach die Zeit. Und ich habe tatsächlich auch eher die Erfahrung gemacht, die Spiele, die ich dann selber irgendwo entdeckt habe, ohne dass sie jetzt mir irgendwo proaktiv angeboten werden, das sind oftmals die spannenderen.
Hast du da Beispiele oder so 2, 3 Lieblinge, wo du sagst, so die habe ich entdeckt, die hat mir noch keiner vorher angepriesen, das ist so mein Liebling auch?
Also Liebling ist ein großes Wort, aber Ritual zum Beispiel finde ich ein ganz großartiges Spiel, und ist jetzt keins logisch, was über einen Agenten kam, sondern wo ich halt den Verlag, beziehungsweise in dem Fall war es ja sogar der Autor, einfach direkt kontaktiert hatte. Das betrifft tatsächlich eben auch die ersten Spiele, die ich da gemacht hätte. Da müsste ich jetzt mal eine Liste durchgehen, um zu schauen, welche wären denn das.
Ja, wir können ja auch einmal durchgehen. Also ich fand, als ich die Liste mir angeguckt habe, war schon interessant, dass wirklich in jedem Spiel mindestens so ein Kracher dabei war, wo ich sage, die Szene hatte dann einen Hype zu. Also in Spielejahrgang 2020 hattest du Flotilla, Formosa T und Fantastische Reiche gemacht. Ich würde sagen, Formosa T ist so eher so Geheimtipp. Ich sehe das leider irgendwie sehr wenig, aber ich finde es nach wie vor ein richtig gutes Spiel, auch mit einer schönen Mechanik, die auch mechanisch-thematisch ist. Aber da ist natürlich Fantastische Reiche, war natürlich so der Hype-Titel, glaube ich. Da haben sie euch wahrscheinlich, ich glaube, da hattet ihr noch einen recht kleinen Stand auf der Messe, ne?
Zu der Zeit, ich glaube, im ersten Jahr, da gab es die Messe ja nur virtuell. Ich glaube, 2020 war natürlich Corona-Start, da war es ja nur sowieso eine digitale Messe.
Stimmt, aber 2021 haben sie euch auch die Bude eingerannt, das weiß ich. Stimmt, da hattet ihr Glow, ich erinnere mich, ja. Da, genau, wir können ja direkt in 2021 gehen, da hattest du Glow, Seastead, die Fantastische Reiche-Erweiterung, Fantastic Factories und natürlich Beyond the Sun hatten wir jetzt gerade in unserer BGG Top 100 Ranking-Folge letzte Woche besprochen nochmal. Ist da etwas dabei, wo du sagst, das habe ich jetzt für mich entdeckt und
Ja, Beyond the Sun tatsächlich auch. Also das hatte ich, oftmals weiß ich gar nicht, dann stolper ich irgendwo drüber, habe es irgendwo in einem Video gesehen von irgendeinem Blogger, von irgendeinem YouTuber, irgendwo. Ich habe gedacht, das sieht interessant aus, und dann kontaktiere ich den Verlag, und manchmal ist es auch etwas schwierig, überhaupt den Verlag jemand dann an die Strippe zu bekommen oder ans E-Mail zu bekommen, dass man überhaupt Antworten kriegt. Das hat da ganz gut funktioniert, habe auch relativ schnell ein Muster gehabt zu spielen, weil tatsächlich Rio Grande, obwohl es ein US-Verlag ist, alles in Deutschland produziert. Das heißt, der Weg war dann relativ kurz, das Ding zu mir zu schicken. Hab's erstmalig gespielt, war hin und weg ganz großartig. Hab's noch gedacht, das kann doch so gar nicht sein. Hab nochmal in 2 anderen Testrunden das auch nochmal getestet. und war dann so hin und weg, dass ich sofort gesagt habe, ja, das will ich haben. Genau, das ist ein gutes Beispiel von einem, wenn nicht über einen Agenten dann angeboten wurde. Tatsächlich betrifft es aber alle die Spiele in 2021 noch. Also klar, fantastische Reihe, verluchte Schatz war natürlich die Erweiterung. Natürlich wurde mir das im Prinzip angeboten, weil er das Grundspiel gemacht hat, aber da musste ich jetzt auch nicht lange überlegen. Seastead, ja, nicht über eine Agentur, aber ist natürlich Whiskitz hat auch mich gefragt, aber eher im Sinne von, weil ich dann die, das heißt dann Right of First Refusal hat. Das heißt, wenn ich es machen möchte, kriege ich es auch, weil es logischerweise in der Flotilla-Welt drin ist. Auch wenn es ein anderes Spiel ist, aber ist natürlich, gehört irgendwo zu Flotilla, deswegen durfte ich es auch machen. Und bei Glow und Fantastic Factories, das waren dann wirklich Dinge, die ich auf dem Schirm hatte, wo ich versucht hatte, dann Kontakt aufzunehmen. Und tatsächlich Fantastic Factories, meine ich sogar schon im Jahr vorher, hatte ich das in Nürnberg mich mit dem einen getroffen von dem US-Verlag. Und ich glaube da tatsächlich, ich glaube, der war so ein bisschen skeptisch mit dem Verlag und sowas. Und anscheinend gab es da auch schon einen anderen deutschen Verlag, der das dann, wo das wohl unterschrieben hat oder machen wollte. Keine Ahnung, wie fix das dann war. Und ein Jahr später kam er dann auf mich zu und sagte, ob ich noch Interesse hätte. Und er hat gesagt, ja, auf jeden Fall. Und so ist es dann auch bei uns gekommen.
Ja, ich glaube, Beyond the Sun, also wir waren sehr verwundert, dass es jetzt in der BGG Top 100 ist. Also das war ja auch, ist ja auch relativ neu da drin, soweit ich weiß. Also
ja, schon ein bisschen
ja,
bisschen
echt?
Drin. Also jetzt neu, irgendwie war es mir da nicht aufgefallen. 2021, also es kann es noch nicht 10 Jahre drin sein, aber ich denke, so ein gutes Jahr kann ich mir schon vorstellen, dass es drin ist, oder ein Jahr.
Ja, aber hervorragendes Spiel. Also wir hatten es eben erwähnt, es kommt ja der Nachfolger dieses Jahr bei einem anderen Verlag allerdings raus. Ich habe aber auch nachgeforscht, es ist wohl auch bei einem anderen Startverlag. Also es ist auch nicht bei Rio Grande Games im internationalen Bereich. Und ich denke, das ist nachher dann der Grund.
Ja, bei Cranio war das Original. Gleicher Autor mit ein bisschen noch ein paar anderen Sachen dazu. Und ja, in Deutschland kommt es beim PD-Verlag, ja.
Ja, ich finde Beyond the Sun, ich habe letztes Mal schon gesagt, irgendwie würde ich mir noch gern so eine Erweiterung, so eine Mini-Erweiterung wünschen, die einfach noch mal ein paar alternative Karten reinbringt. Aber gut, da spreche ich auch den Falschen an. Da müssen wir den Dennis Katschan, müssen wir da ansprechen.
Ja, es gibt eine Erweiterung, die auch extra Karten noch hat, die normale Erweiterung.
Ich dachte immer, die wäre nur für Multiplayer interessant, also für 3-4 Spielerpartien.
Im Gegenteil, der bringt ja einen Solo-Modus sogar mit.
Ach so. Das ist schlecht informiert.
Das habe ich noch gar nicht gehört. Nein, also die bringt einen Solo-Modus mit. Die bringt noch eine Erweiterung, ein Modul mit, das heißt Leader. Mhm. Das beschleunigt so ein bisschen den Einstieg. Du hast dann schon zum Beginn einfach ein bisschen mehr oder hast ein paar Multiplikatoren, dass es schneller ins Rennen kommt, das Spiel. Und hat eben noch mal ein bisschen more of the same. Das heißt, du hast zwei neue Fraktionen, die du spielen kannst und noch ein paar eben neue Ereigniskarten, neue Technologiekarten.
Genau, das ist doch das, was ich gerade gefordert habe. Ja, gekauft. Mein Fehler.
Ja, muss entschuldigen, Simon hat nicht so viel Ahnung von Brettspielen.
Ich spiele auch sehr wenig und so.
Was würdest du sagen, generell ist das meist unterschätzte Spiel von dir? Welches, wo du dir gewünscht hättest, das hätte eigentlich mehr Verkäufe, / mehr Hype, mehr Recognition irgendwie verdient gehabt?
Schwierig zu sagen, natürlich. Alle.
Alle natürlich,
Ich schaue gerade mal durch. Also auf jeden Fall, aber deswegen mir gewünscht, ist vielleicht der falsche Ansatz. Es ist auch jetzt, also wir werden es noch nicht nur neu auflegen, ist Flotilla. Flotilla finde ich ein ganz, ganz großartiges Spiel. Also es hat mich auch komplett umgehauen, obwohl es eigentlich viele Elemente, fast schon so trashige Elemente drin hat, die ich normalerweise gar nicht mag, als Eurogamer, der möglichst wenig Glücksfaktor im Spiel haben möchte. Und trotzdem hat mich das komplett geflasht. Aber jetzt enttäuscht, beziehungsweise es ist halt doch auch von der Spieldauer her ein längeres Spiel, ein spezielles Spiel. Deswegen ist es halt nicht für jeden was. Deswegen bin ich jetzt da auch nicht zwingend enttäuscht. Aber das ist auf jeden Fall eins, wo ich gesagt habe, wow, das ist, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet, will ich aus dem Grund eben gar nicht sagen. Aber das hätte durchaus mehr Hype verdient gehabt vielleicht, als es bekommen hat. Von den anderen ist es so ein bisschen schwierig. Virtu ist ähnlich, ist halt auch ein sehr, sehr toller Kartenmechanismus, Kartenmechanik, wie ich meine Engine baue. So ein Rondell, was ich dann selber mit Karten anpasse, ist schon auch, kenne ich aus keinem anderen Spiel, auch sehr großartig, aber ist auch wieder themenseitig und auch ja vom Spiel her auch eben da auch wiederum nicht für jeden was. Das war vorher auch klar, dass es eher so ein Nischenspiel in Anführungszeichen ist, das dort sehr, sehr gut ankommt, aber jetzt nicht zwingend für jeden dann was ist. Insoweit würde ich das da vielleicht auch da reinnehmen. Was vielleicht da reinfällt, ist Federation, wobei das sich das auch gut verkauft hat, aber das hat dann auch irgendwann mal nachgelassen und da hätte ich eigentlich gedacht, dass das auch noch mehr Liebe verdient hätte, als es dann ja geworden ist zum Schluss.
Da stimme ich dir zu. Ich habe alles dafür gegeben. Ich
stimme dagegen. Aber wir haben es schon im Podcast ausführlich besprochen, glaube ich, am Anfang.
Ich mit dem Simon hier gespielt habe.
Also
anhören. Du hast die ganze Zeit über das Spiel gehatet.
Nein, das stimmt nicht.
Nein.
Das war eine ganz komische Runde. Ich bin mir auch sicher, dass wir irgendwas. Wir hatten irgendwas auch falsch gespielt. Nee, erinnerst du dich? Doch. Ich meine schon. Ich habe nicht gehatet. Ich habe gesagt, das ist mir zu innovativ. Ich habe nur gesagt, das ist mir zu uninnovativ. Und du bist immer noch ein Verfechter dafür, dass es sehr gut ist.
Sehr gutes Spiel, genau. Also da würde ich auch zustimmen. Die anderen beiden werden natürlich sofort gekauft hier, ne? Virtu
hätte ich auch richtig Lust, das zu spielen. Auch Flotilla. Also irgendwie. Ja, Flotilla ist ausverkauft.
Da müsst ihr gucken, wo es noch kriegt.
Ah, okay.
Also im Laden.
Bei beiden Spielen habe ich aber
das Gefühl, es haben
auch zu wenig.
Genau, also bei uns ist ausverkauft, aber kann natürlich sein, dass der eine oder andere Händler es noch hat. Mhm. Also dass wir jetzt nicht ausschließen, dass es ganz komplett ausverkauft ist.
Ja, Stefan, dein Job. Ich spiele es mit. Unsere Liste wird immer länger, ja.
Und das auch noch zu vervollständigen, ein ganz neuer Titel, was ja zumindest auch in der Empfehlungsliste fürs Kennerspiel jetzt gelandet ist, aber Ritual zum Beispiel ist auch ein Spiel, wo ich ja so ein bisschen überrascht war, aber eher überrascht war, dass es doch nicht so gut angekommen ist, wie ich eigentlich dachte und wie in allen Testrunden oder allen Testrunden übertrieben, aber wo ich dann auch letztendlich dann erst auf Messen dann, als ich es dann da hatte und gespielt habe mit Leuten, gemerkt habe, es ist ein großartiges Spiel, aber offensichtlich nicht für jeden was. Also, dass manche Leute dann doch mit diesem, weil es eben doch auch wieder sehr besonders ist, damit dann doch weniger anfangen können. Aber die meisten oder die es dann wirklich mögen, die feiern es aber auch ohne Ende ab. Also die gehen da drin auf und suchten das dann rein. Aber dass das eben dann doch, hätte ich eher gedacht, dass es dann doch auch für die Allgemeinheit viel besser ankommt, weil auch meine Testrunden teilweise auch mit wenig Spielern das halt wirklich sehr, sehr, sehr gut ankam. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass da die Vielspieler oftmals ein Problem mit hatten, vielleicht da ein bisschen loslassen zu müssen oder ein bisschen den anderen mehr zu helfen oder solche Sachen. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht so pauschal immer dann die Schubladen so zu denken. Aber das ist auch was, wo ich so ein bisschen gedacht habe, das hätte ich eigentlich eher für die breitere Masse gesehen, als ich dann nachher gemerkt habe, aber tatsächlich auch gemerkt habe, dass es gerade auf Messen, gut, da sind dann vielleicht auch wieder eher Spieler da, dass es nicht bei allen, bei vielen, aber nicht bei allen dann wirklich so gut ankam.
Habt ihr das dieses Jahr auf der Messe dabei?
Ja, yeah, wenn man dies dann noch dabei haben, weil es ja eben auch in die Longlist rein kann.
Ja, dann gucke ich mir das mal an. Weil mit Stefan kannst du da nicht locken, Kooperation. Da ist der Stefan sofort raus.
Ich auch.
Mit anderen Menschen zusammenarbeiten.
Nein, tatsächlich. Also wie ich vorher schon gesagt, Spiele, die ich normalerweise, wenn ich normalerweise immer gleich ablehnen sind, wenn sie kooperativ sind oder irgendwas, sage ich immer gleich, weil ich muss irgendwo, dann kann ich alles anschauen. Aber bei dem Spiel eben, also mich stört halt oft das Alpha-Spieler-Problem bei kooperativen Spielen. Und dadurch, dass du da nicht reden darfst, gibt es das Thema eigentlich gar nicht. Du kommunizierst mit deiner Aktion und da kannst du keinen Alpha-Spieler haben. Und im Gegenteil, du hast dann wirklich dieses Hochgefühl, dann ist schon fast, wenn du es als Gruppe geschafft hast, weil du halt wirklich merkst, du musst es zusammenarbeiten. Und das, ist was Besonderes, wie gesagt. Und die es lieben, die lieben es auch abgöttisch und feiern es ab. Aber offensichtlich gibt es auch welche, die damit nichts anfangen können.
Also 2022 habt ihr rausgebracht Secret Identity, ne? Ein Party, wie nennt man das denn? Assoziationsspiel ist es eigentlich, ne? Kann man schon so sagen. Ja. Party-Assoziationsspiel, Star Trek Mission. Das war, glaube ich, wie Fantastische Reiche, soweit ich mich erinnere, ne?
Genau, das war das gleiche Prinzip, nur halt im Star Trek-Universum.
Genau, QE und Virtu. Und ich glaube, in dem Jahr habt ihr mit QE wirklich einen absoluten Fang gemacht. Ich habe es damals schon vorher, also ein Jahr vorher auf Englisch gespielt. Und da wird mich sehr interessieren, weil es ist ja bei Allplay Games, ich weiß gar nicht, ob die damals schon so hießen oder ob die noch BoardGameTables.com hießen, erschienen. Und die haben ja eigentlich keine feste Lokalisierung in Deutschland, was mich sehr wundert, weil die haben ja einige gute Spiele in ihrem Portfolio, aber genau das haben sie nachher lokalisiert. Hast du die davon überzeugt oder fragt die einfach nur keiner? Oder?
Das QE schlägt wieder gut in die Kerbe von ganz vorher rein. QE war tatsächlich auch eins der ersten Spiele, die ich machen wollte. Mhm. Und weil ich hatte das auch mir in, ich glaube sogar in 2019, kann gut sein, dass ich mir dein Essen schon geholt habe. Das musstest du da vorbestellen. Dann haben die ein paar mitgebracht für die Vorbestellung und konntest dann abholen. Ich hatte das, vorher gab es eine Holzversion, die hatte ich schon mal auf dem Schirm, aber das war noch weit vor Verlagszeiten. Und fand das großartig, habe es auch mit Freunden gespielt, auch da wenig spielen. Und da kam es überall blendend an. Die haben es dann tatsächlich alle in den USA bestellt gehabt, direkt danach, weil es sogar relativ vom Mahnen Versandkosten damals noch bekommen konntest. Und habe dann eben auch Boardgame Tables da kontaktiert und es war dann so ein bisschen schwierig. Also die haben da mal, ja, sie wissen noch nicht genau, was sie machen und wie und überhaupt. Und dann hat sich das Ganze verlaufen. Sie haben irgendwann, also ja, ist nichts draus geworden. Und dann habe ich das Jahr später, das muss dann 2021, mitbekommen, dass Lucky Duck Games, also die kennt man ja auch als Verlag, aber die sind eben vor allem auch so eine Agentur, die eben da so Lokalisierungen vermitteln, dass die aktuell die europäische Lizenz dafür haben.
Aha.
Und dann habe ich 2021 dann in Essen, bin ich zu denen hin, du habt ihr das Spiel? Ja, okay, ich brauche einen Termin. Habe einen kleinen Termin gemacht und dann habe ich gesagt, okay, ich mache die deutsche Version. Also ohne groß noch irgendwie, brauche nichts mehr, gib mir einen Vertrag, lass mich anschauen, aber ich mache die deutsche Version. Und so kam das dann eher mal zu mir. Das lag, glaube ich, vorher auch schon wahrscheinlich monatelang bei Lucky Duck. Ich habe es noch nicht gewusst, dass es da ist, weil ich damals mit Lucky Duck eben als Agentur noch nicht so in Kontakt war, dass ich da wie jetzt halt regelmäßige Mailings bekomme. Das sind unsere Neuheiten. Und und auch das war dann ein Spiel, wo ich dann selber gesucht habe und gefunden habe, aber eben nicht über die Agentur, obwohl es dann nachher über die Agentur kam. Aber das hat mich auch von vornherein komplett weggehauen. Also dieses Prinzip wieder, das war so großartig, ja.
Also das ist eins der innovativsten Spiele. Wir müssen unbedingt noch eine Folge innovativste Spiele machen, Stefan. Das ist, das gehört da definitiv rein, ne? Also einfach zu bieten, was man möchte. Ja, das ist allein dieser Satz als Pitch ist schon das Geilste überhaupt, ja. Und dass man aber darüber es regelt, der am meisten geboten hat, am Ende fliegt raus. Und es ist aber auch noch irgendwie geheim und so. Es funktioniert nicht in jeder Runde gut, das musste ich leider feststellen. Ich habe es auch bestimmt 10 Mal oder so gespielt und 2-3 Runden waren auch nur so, ja, okay, ich habe es einmal mit sehr, sehr geizigen Leuten gespielt und dann funktioniert es überhaupt nicht. Da hatte ich schon in der ersten Runde 1 Million rausgehauen und das wussten alle am Tisch. Und ich dachte, gut, ne, dann treiben wir die jetzt mal ein bisschen nach oben. Die müssen ja auch mehr bieten. Nee, alle Gebote am Tisch, 200, 300. Ich mit 2 Millionen den nächsten eingesackt. Und so ging es die ganze Zeit. Ich habe nachher alles bekommen. Die haben das Spiel scheinbar nicht verstanden. Aber es war.
Aber genau, das ist das Faszinierende an dem Spiel, weil es halt auch so passieren kann. Also ich tatsächlich höre das immer mal wieder. Ich habe es noch nie so erlebt, aber offensichtlich gibt es.
Aber dann macht es auch nicht so viel Sinn und nicht so viel Spaß. Also dieses.
Ich habe da mal tatsächlich eine gute. Ich glaube, das war bei Shut Up and Sit Down, glaube ich, auch mal ein Review drüber gehört oder irgendwas, oder wo sie auch über Spiele geredet haben. Und haben sie auch gesagt, dass sie, das war auch irgendwo recht weit oben in der Liste. Ich weiß nicht mehr, das Thema, worum es ging. Und haben sie auch gesagt, ja, sie haben es jetzt, sie würden es jetzt gar nicht mal immer so oft spielen, aber es muss auf jeden Fall in der Sammlung bleiben. Allein um, wenn Leute das noch nicht kennen, um das dann auf den Tisch zu bringen und mit denen zu spielen und diesen Aha-Effekt dann zu haben. Deswegen,
einfach nur deswegen einmal braucht
man dieses Spiel.
Ja. Das ist kein Spiel, was du mit der gleichen Runde 2-3 Mal spielst, sondern das ist wirklich einfach ein Erlebnis. Ich finde es auch immer witzig.
Ja. Ja, du kannst bitte gleich nach der ersten Partie nochmal eine zweite hinten dranhängen, wenn sie dann meinen, sie haben es verstanden. Und dann mit der Erweiterung
drehst
du nochmal ein bisschen was ab. Aber ja.
Ja, kommen wir zum Jahrgang 2023. Da hast du ja richtig was rausgehauen. Also so viele Spiele hattest du bisher dann noch nicht. Genau, ich nenne jetzt nur mal ein paar und das Highlight ist kommt zum Schluss, beziehungsweise das, was, glaube ich, in der Szene wieder das Gehypteste war. Also wir haben hier Age of Rome, Windjammern, die Beyond the Sun Erweiterung, Federation, natürlich das Planet Unknown, auch wieder Kennerspiel des Jahres nominiert. Man merkt, du hast da einen guten Riecher. Autobahn. Und
deutscher Spielepreis gewonnen auch.
Ja, stimmt. Stimmt. Marvel Remix, auch wieder ein Ableger für Fantastische Reiche. Ja. Sabika, Ready, Set, Bet. Auch das ein sehr witziges Spiel. Und natürlich Obsession. Und sag mal, meine Erinnerung an die letzte Spielemesse war, ich wollte Obsession unbedingt haben. Und ich habe die Schlange gesehen vor eurem Stand und habe gedacht, ich komme da später nochmal vorbei. Und dann hat mir irgendwann ein Kollege geschrieben und hat gesagt, oder hatte in die Gruppe geschrieben, ich stelle mich jetzt bei Strohmann Games ein, wer möchte alles ein Obsession haben? Ich stelle mich da jetzt die 2 Stunden rein. Und so habe ich dann nachher mein Obsession bekommen, ohne mich 2 Stunden in die Schlange stellen zu müssen. Aber da habt ihr ja schon ordentlich viel verkauft letzte Messe. Das war ja wirklich, also Obsession dann ja überhaupt gar nicht gewertschätzt von irgendwelchen Preisen, sondern dann wirklich von der Brettspiel-Community quasi, hat ja auch sehr gute Bewertungen. Ich finde es auch nach wie vor super.
Beziehungsweise das ist ja ein inzwischen, glaube ich, ja.
In BGG Top 100 ist es auf 60. Wir hatten es in der Folge auch eingerankt. Ich finde es nach wie vor wirklich klasse. Aber da sind ja neben Obsession wirklich noch Ready, Set, Bet und Planet Unknown wirkliche Kracher, die mir jetzt so einfallen. Sabika habe ich leider nicht gespielt. Aber da auch wieder ein Jahr voller Highlights, würde ich sagen. Oder wie lief es letzte Messe ab? Wart ihr darauf vorbereitet?
Also vorbereitet, also ich habe schon gewusst, dass Obsession, Ready, Set, Bet und Marvel Remix wahrscheinlich, also dass es da einen großen Hype gibt, dass die Leute das wollen. Wir haben tatsächlich aber auch von allem genug gehabt, also letztes Mal, wenn man Sonntag noch einkaufen können.
Ja, da war natürlich
allerdings, das sind halt bei uns auch Erfahrungswerte. Wir haben jetzt natürlich nicht auch in Essen dann so riesigen Hypes gehabt und was vielleicht auch noch nicht optimal war, wir hatten dann eben am Donnerstag auch nur eine Kasse, weil wir es dann in dem Umfang eben auch nicht erwartet haben, dass man das dann auch schneller wegbekommt. Ich meine, fairerweise muss man sagen, das Jahr vorher, oder war das 2 Jahre vorher, da war es mit Fantastischer Reiche Erweiterung, da war es ähnlich. Also da sind sie auch am Donnerstag, kommen dann auch die Bude eingerannt und wir haben, glaube ich, um 17 Uhr das erste Mal durchschnaufen können, dass mal keiner an der Kasse stand. Dieses Jahr war es nonstop, komplett durch. Und wir mussten am Schluss noch die Schlange sagen, okay, bis hier und nicht weiter. Wer jetzt noch kommt, wir müssen zumachen, diese Kasse, das reicht dann nicht mehr. Aber wir haben noch genug. Dieses Jahr haben wir jetzt, glaube ich, keinen so großen Hype-Titel dabei. Das heißt ja nicht, dass die Spiele schlechter sind, aber im Vorfeld, können wir vielleicht da nochmal reingehen, vielleicht noch nicht ganz so gehypt. Aber wir haben auch letztes Jahr eben auch Obsession, Ready, Set, Bet nicht, aber ich schaue gerade Obsession und nochmal welche 2, 3 haben wir auch per Zug dann uns bringen lassen, weil sie produktionsweise nicht mehr rechtzeitig fertig geworden wären. Ja. Ist dann ein bisschen teurer, natürlich der Transport als mit dem Schiff, aber dadurch hat man es halt in Essen dann auch zur Verfügung gehabt. Und ja, das war halt dann einzuschätzen, war dann etwas schwierig, da mal ein bisschen zu viel dann rein mit dem Zug reinbringen lassen. Was aber auch nicht schlimm war, weil dann gab es zumindest danach auch gleich schon im Verkauf, im freien Verkauf das Spiel. Ansonsten, wenn es ausverkauft gewesen wäre, wäre immer eine Monat Lücke gewesen, bis dann das Schiff quasi auch angekommen ist. Mhm. Und so hat es gerade so ein bisschen gerade so gereicht, bis das Schiff dann auch da war und der Rest dann gekommen ist. Dieser ist ähnlich, also von unseren Neuheiten, von den 6 verfügbaren Neuheiten sind 4 hoffentlich jetzt auf dem Zug so langsam und kommen dann pünktlich hoffentlich an.
Der Stefan schaut schon mit
dem Zug ist zum Glück ein bisschen verlässlicher als das Schiff. aber ja, auch da, wir haben ein bisschen reduziert jetzt von den Mengen her. Ich glaube trotzdem, dass es genug sein wird, aber versprechen kann ich es natürlich nicht. Bei das Obsession? Hängt davon ab, wie ob dann noch ein Hype passiert oder nicht. Ja. Klar, Obsession oder Ready, Set, Bet waren natürlich im Vorfeld schon auf jeder Liste weit oben. Das ist jetzt bei Inferno vielleicht ein bisschen der Fall, was ja auch auf der Hotness auf Platz 3 ist, zumindest bei BGG für die Messe, wo wir die deutsche Version da haben werden. Aber die anderen sind dann doch eher kleinere, aber deswegen vielleicht dann auch wieder ein bisschen spannender, einfach so zu mitnehmen, weil es dann doch einfachere Kartenspiele oder interessantere Kartenspiele sind. Oder auch mit Chandigarh oder Fliptown, Flip and Ride oder ein anderes Spiel, was jetzt kein Riesenbrecher ist, aber halt eben eine normale Boxgröße hat.
Ich mag das sehr gerne. Ich habe das auf Englisch hier, die Kickstarter tatsächlich. Haben wir schon einige Male gespielt. Ja. Aber gehen wir gleich drauf ein. Ich würde auf jeden Fall gerne erfahren, beziehungsweise ich würde erstmal gerne raten, wahrscheinlich war Obsession auch ein Wunschprojekt von dir. Ja. Oder ist der Verlag, der bisher nur Obsession gemacht hat, auf dich zugekommen und hat gesagt, möchtest du die Verlagsarbeit machen? Ist ja interessant, ein Verlag, der nur ein einziges Spiel gemacht hat und das ist dann auf Platz 60 BGG. Das erinnert dann höchstens noch an League of Legends beziehungsweise Riot Games mit Max vs. Minions. Das ist so das Einzige, was mir sonst einfällt.
Naja gut, ist ja auch nur eine Person der Verlag. Also Obsession ist ja auch nur eine Person. Es ist ja jetzt nicht kein
ist im Selbstvertrieb quasi,
in dem Sinne, sondern das ist halt sein Hobbyprojekt und ja, sehr erfolgreich offensichtlich.
Aber das lief dann auch ganz normal. Du hattest Interesse, hast Mail geschrieben und der hat gesagt, ja, mach mal ruhig.
Nee, das war damals tatsächlich, das hat sich auch erst ergeben. Der hatte noch nicht, das Spiel gibt es ja auch schon etwas länger, aber war noch nie frei für die Lokalisierung. Und dann hat er sich irgendwann mal entschieden, das jetzt quasi Lokalisierungspartner zu suchen. Und da war ich dann schon einer unter vielen Deutschen, die da Interesse hatten. und hatte dann eben nachher den Zuschlag bekommen. Warum auch immer, vielleicht fand der Dennis eben auch spannend, dass ich auch eine One-Man-Show bin.
Ja, das kann man
also gut. Es gab so ein paar Austausche, ja. Logischerweise, wo man dann immer per E-Mail und ein bisschen dann sagt, warum und was man, wie man sich so aufstellt und was man so macht. Und das hat ihm wahrscheinlich dann am meisten zugesagt, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir da den Zuschlag bekommen.
Ist das das Entscheidende oder auch der Preis oder die Marge, die oder was man eventuell abgibt mit dem anderen? Oder ist das eher auch relativ gang und gäbe, eigentlich immer das Gleiche, Ähnliche? Oder wie entscheidet dann jemand so aus deiner Erfahrung heraus?
Also tatsächlich, was es normalerweise nicht gibt, also zumindest fällt mir jetzt spontan gerade kein Beispiel an, ist so ein Wegbieten in Anführungszeichen. So nach dem Motto,
okay, dass er sagt, der andere bietet das, aber das.
Dann bin ich dann das. Normalerweise ist der Preis, also wenn es ein Spiele gibt, nehmen wir mal den Normalfall an. Das heißt, das Spiel wird angeboten. Also auch bei Obsession, was jetzt nicht über eine Agentur angeboten wurde, ist, sondern von ihm selber. Dann gibt er die Preise an. Da gab es noch ein paar Besonderheiten, die lasse ich jetzt mal außen vor, weil man da jetzt mit Lizenz und die Produktion nochmal anders selber gemacht hat, aber das ist ein anderer Punkt. Ändert im Prinzip am Grundprinzip nichts. Und diese Preise hängen natürlich einmal von der Auflage ab. Je höher die Auflage, desto günstiger. Und dann sagst du halt einfach, okay, kann ich mir vorstellen, entweder sagst du zu dem Preis oder du sagst, nee, der Preis ist mir zu hoch, ich kann dir das anbieten mit der Auflage. Und dann auf Grundlage dieser Fakten entscheidet dann der andere Verlag. Entweder das passt oder das passt nicht. Ich habe vor diese Agenturen da genannt. Die bringen gerade so ein bisschen Problem in diese Branche, weil sie natürlich, du hast nochmal einen Mittelmann, der
auch Geld verdienen will.
Mitverdienen will. Und das ist gerade so ein bisschen ein Problem, dass gerade wir Lokalisierer dann auch bei manchen Spielen sagen müssen, sorry, für den Preis geht's halt eben nicht, weil da können wir dann nicht über die Runden kommen. Und das geht vielleicht noch bei Spielen wie als Beispiel an Obsession, wobei jetzt das gar nicht zum Tragen kam, oder mal als Beispiel ein Spiel, das mit viel Text, dann, wo viel lokalisiert werden muss, ich meine, da kann man auch sagen, dann rechtfertigt es auch den höheren Preis, weil du einen höheren Aufwand auch hast, das gerade bei Obsession mit 60.000 Wörtern, die du da übersetzen musstest, aber ansonsten, wenn halt das Spiel nicht sprachneutral ist, dann geht es noch ein bisschen, weil dann kannst du vielleicht nochmal 1-2 Euro im UVP auch höher gehen für die lokale Version, für die deutsche Version. Ist ja dann irgendwo gerechtfertigt. Wenn es aber eben sprachneutral ist, hast du dann das Problem, auch wenn du den Übersetzungsaufwand hast, ist halt oftmals dann die englische Version auch hier verfügbar. Und wenn die natürlich deutlich günstiger ist, dann kaufen halt viele die englische Version und laden sich im Zweifel die deutsche Anleitung irgendwo runter oder lernen sie einfach. Und der Erklärer, der erklärt dann auf Deutsch. Das spielt dann keine Rolle, solange das Spiel sprachneutral ist. Das ist so ein bisschen ein Problem, weswegen wir da bei manchen Spielen dann eben auch sagen müssen, sorry, aber für den Preis geht's halt nicht. Da bleibt bei uns zu wenig übrig, weil wir müssen ja auch ein gewisses Risiko kalkulieren, dass wir nicht alle Spiele verkaufen können.
Klar.
Und das ist gerade so ein bisschen ein Thema, dass da diese eine Partei, die noch mitverdienen will, dass das die Preise so ein bisschen nach oben treiben könnte.
Stefan, du darfst.
Bist du sicher, Simon?
Wir sind durch. Wir sind jetzt bei 2024.
Die Frage... Die schiebe ich tatsächlich noch mal kurz hinten an. Ich würde sagen, willst du einmal generell kurz vorstellen, in einem schnellen Durchgang, was so die 6 Neuheiten, hast du, glaube ich, gesagt, die es zum Spiel gibt, was eventuell helfen könnte, wenn du sagst, so in ungefähr welche Zielgruppe das zielt und ob es vielleicht ähnliche Spiele gibt. Wenn es das mögt, dann mögt ihr vielleicht auch Inferno oder sowas.
Das ist, also der letzte Part ist etwas schwieriger, weil ich ja oftmals eben genau schaue, dass ich, also die meisten Spiele, wo ich finde, dass die etwas frischer machen, etwas originell machen, die da so nicht da sind, aber ich probiere es trotzdem. Also von den Spielen, manche Spiele kommen nicht rechtzeitig. Also wir haben 6 Spiele, 6 Neuheiten müssen wir zum Verkauf da haben. 2 Spiele müssten wir als Demo da haben. Und dann gibt es, glaube ich, noch 4 Sachen, die weder zum Verkauf noch als Demo da sind, die hoffentlich aber noch dieses Jahr dann auch ankommen werden, die aber jetzt aktuell noch gar nicht produziert sind, also noch nicht fertig produziert sind. Also ich beginne mal chronologisch im Sinne von, beginnen wir mit Slide, was jetzt keine reine Essen-Neuheit ist. Da hat man ja schon ein paar Vorab-Exemplare auf der BerlinCon. Das gibt's jetzt ja auch schon im Handel seit ein paar Wochen. Haben wir aber trotzdem noch als Neuheit in Essen dann mit dabei. Also ein ganz, ganz einfaches Kartenspiel, was aber genau durch seine Einfachheit eigentlich punktet, weil es eben trotzdem nicht banal ist, wie einfach es ist. ja, Vergleich vielleicht mit Skyjo von der Optik her, aber es ist eigentlich schon ein anderes Spiel.
Würdest du sagen, geht auch zu zweit gut? Weil BGG ist sich da nicht eins.
Ich würde es tatsächlich eher nicht zu zweit spielen. Mhm. Hab aber tatsächlich auch, ich bin ja immer offen auch auf Messen, wenn es da Leute fragen oder sagen, die gerade wenn es dann am Tisch sitzen zu zweit, sagen, ja, wartet noch auf ein paar, ich glaube, mit mehr ist es besser. Nö, sie kennen es schon, sie haben es schon zu zweit gespielt und finden es zu zweit eigentlich besser, weil es dann so ein bisschen taktischer ist. Ja, aber ich finde auch, wenn du mehr drin hast, hast einfach mehr Auswahl im Spiel, mehr Karten im Spiel, was das Spiel dann ein bisschen besser macht. Aber wie gesagt, es gibt auch Leute, die es zu zweit sogar am liebsten spielen.
Ja.
Dann Aurum.
Ah, was, ja.
Ich glaube, letztes Jahr bei Pandasaurus Games rausgekommen ist.
Habe ich zu Hause tatsächlich. Habe ich auch schon gespielt. Ich finde es sehr cool.
Also es ist ein Stichspiel und zwar wirklich ein...
Stefan ist direkt raus.
Ja, dann bist du auf jeden Fall raus. Dann wird
wenn er Stichspiel hört, dann geht er schon
genau,
ein Stichspiel aus dem Raum.
Tatsächlich auch um Trend so die Stichspiele vom Rest. Ich glaube, bei anderen Stichspielen, so ein Windjammern oder sowas, ich denke, das kann er mal nicht Stichspieler nochmal eine Runde mitspielen vielleicht.
Ja.
Aurum ist da schon sehr Stichspiel. Also ich finde immer so Stichspiele, Leute, die Stichspiele mögen, die, glaube ich, kommen um Aurum nicht rum. Weil für die ist es, glaube ich, richtig, richtig gut. Leute, die mit Stichspiele weniger anfangen können, für die ist es nichts.
Und du musst auch im Stichspielbereich wirklich fit sein. Also ich würde sagen, du musst schon im Metagame drin sein bei Stichspielen. Es reicht nicht, wenn du mal einmal im Jahr ein Stichspiel gespielt hast. Ich vergleiche es auch so von der Komplexität so ein bisschen mit Nokoso Dice, auch das von der letzten Messe mitgenommen. Das ist einfach Expertenniveau innerhalb des Stichspiels, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist schon sehr, sehr knackig. So,
es ist
aber
ein Stichspiel
im
für
positiven Sinne. ich finde es auch richtig gut. Es ist ein Teamspiel, muss man dazu sagen. Also man spielt 2-2. Außer man spielt zu dritt. Zu dritt habe ich es aber nicht gespielt. Ich fand es jetzt im Team auch sehr reizvoll. Also hat mir richtig gut gefallen. Ich fand sowieso, letztes Jahr war das Jahr der innovativen Stichspiele irgendwie gefühlt auf der Messe. Ich habe da echt viele tolle Sachen mitgenommen, auch Rebel Princess. Aber Aurum war auf jeden Fall auch eins, was ich mit und meinen Eltern gespielt habe. Und wir hatten alle auf jeden Fall Spaß und haben auch gesagt, ja, spielen wir auf jeden Fall gerne weiterhin nochmal. Ja.
Dann machen wir weiter. Wir gehen mal am oberen Ende jetzt von den Sachen, die jetzt mit dem Zug alle ankommen.
Ja.
Hoffentlich rechtzeitig. das wäre dann Inferno. Das ist also unser Expertenspiel, die Verspielung von Dantes göttlicher Komödie. Es gab es letztes Jahr schon bei Red Mojo Games als Prototypen, weil es war ein Kickstarter, der danach kam. Und da haben wir dann auch Exemplar mitbekommen und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Eben auch, weil es sehr besonders war, fand ich wieder. Im Sinne von, du hast zwar auf der oberen Hälfte so ein bisschen Worker Placement, ist dann schon mit dabei. Aber danach in der zweiten Phase lässt du quasi diese Seelen dann so thematisch in die Hölle nach unten marschieren. Und das ist dann so ein Raster, das unten enger wird, wo du dir dann bewegen musst und probierst dir halt möglichst, welcher Sünder das ist, in die passende Farbe zu bringen. Tiefer kann er auch nicht fallen und dann musst du halt schauen, dass du da die meisten Punkte hast. Und hat eben dann in diesem Rasterbereich schon eine am Anfang gern unterschätzte Interaktivität drin. Da kann man schon ganz ordentlich dem anderen die Sachen blockieren und reinsetzen. Und das fand ich schon so ein sehr, sehr, sehr gut. Und natürlich thematisch auch toll umgesetzt mit, also dieses Thema einfach, die göttliche Komödie. Und ich bin jetzt ja kein Fachmann, aber gerade dann bei der Lokalisierung, auch wenn ich es nicht selber besetzt, ich setze ja dann die Texte nachher noch in die Anleitung und lese ja nochmal quer und alles. Ist schon toll, wie das Thema dann auch darüber kommt. Mhm. Wie das dann da reinläuft. Die 9 Kreise, ich glaube, 9 sind es oder so, 12.
Ist das ein Eurogame oder?
Bitte?
Ist das eher Eurogame-lastig oder eher kompetitiver?
Ist eher Eurogame-lastig.
Okay. Ja. Für 1, 2, 3, 4 Spieler?
Ich glaube, auf jeden Fall bis 4. Ich muss gerade mal schauen.
Nee, ist bis 4. Also die Frage wäre,
ja,
wo würdest du es empfehlen? Hat es angeblich Solo, laut BGG.
Ja, hat 1 bis 4. Also,
hast du eine Empfehlung? Hast du eine Empfehlung, dass du sagen würdest, 2, 3, 4 Spieler?
Ich spiele normalerweise nicht alleine. Und ich spiele auch sehr, sehr selten zu zweit. Insoweit kann ich dir jetzt bei dem Spiel überhaupt keine Erfahrungswerte geben für 1 oder 2 Spieler. Ich habe es sowohl zu dritt als auch zu viert gespielt. Ich könnte mir vorstellen, in der Erstpartie geht's zu viert länger. Aber tatsächlich kann ich das jetzt nicht anhand von vielen Partien jetzt auch belegen.
Okay.
Und insofern kann ich auch nicht sagen, ob es zu zweit oder allein nicht funktioniert, weil habe ich es einfach nicht gespielt. Oftmals ist es ja so, dass gerade zu Partien zu zweit dann immer ein ganz anderes, eher taktisches Element haben, weil du halt genau sehen kannst und genau berechnen, in Anführungszeichen, was der andere macht. Und du hast weniger Mitspieler nochmal dazwischen drin, die dann nochmal was anderes machen. Das könnte ich mir vielleicht tatsächlich auch vorstellen.
Ja. Es stand auf jeden Fall vorher schon auf meiner Hotlist für die Spiel und daher sehen wir uns dann vielleicht.
Deshalb, daher weht der Wind, dass du hier so abfragst. Hier
ja, schon abfragen,
nicht erwarten kannst.
Das ist, wenn wir unsere Spielfolge machen, kommen wir nochmal darauf zurück. Also fand das tatsächlich auch recht interessant. Eben bin durch die Hotness-Liste auch darauf aufmerksam geworden. Und ja, schauen wir mal.
Ja, kommen wir nochmal in der Essen-Vorschau-Liste bestimmt dann näher drauf. Auf so alle Mechaniken.
Dann Nummer 3, was sind wir denn? Nummer 4 jetzt.
Ja. Jetzt kommt Nummer 4, genau. Dann nehmen wir jetzt Chandigarh. Eine Stadt in Indien, die wir da quasi als Gehilfen des Architekten oder als Architekten, die dem großen Architekten da helfen, diese Stadt zu gestalten und aufzubauen. Fand ich auch, habe mich auch gleich abgeholt, fand ich sehr, sehr großartig. Zu vergleichen ist etwas schwierig. Du hast ein leicht variables Spielbrett und läufst immer mit deinem Architekten durch die Stadt und baust verschiedene Arten, also 4 verschiedene Arten von Gebäude. Du hast aber Aufgabenkarten, die dich belohnen, wenn du bestimmte Patterns quasi dann diese Gebäude drin hast. Das heißt, entweder alle in einer Straße oder halt in einem 3 diagonal oder 2 benachbart, die gleiche Farbe drin haben. Das ist mal das eine. Und das probieren natürlich aber alle zu machen. Und du musst die Bauplätze auch, natürlich müssen noch frei sein, wenn du dahin willst. Und es hat einen netten Mechanismus, weil du hast immer nur 2 Aktionsmöglichkeiten. Entweder du bewegst dich und baust die Gebäude nach bestimmten Regeln oder du nimmst eine neue Auftragskarte. Und sobald du dann 3 Auftragskarten hast, musst du die entsprechend mit deinen Auftragskarten von links oder von rechts reinschieben und die auf der anderen Seite, die du quasi, wenn du so möchtest, rausschiebst, die wertest du in dem Moment. Das heißt, du musst so ein bisschen managen, will ich die jetzt schon werten, aber ich brauche unbedingt vielleicht wieder auch diese Gebäude, die ich über die Auftragskarten kriege. Und wie helfe ich dem anderen? Ach, guck mal, der hat vielleicht das Muster, das er da gerade baut. Wenn ich jetzt das hier nehme, dann baut er mir ein bisschen was mit. Also so in diese Richtung geht es dann da. Und also fand ich auch eben auch für das, was es dann eben auch keine riesige Spieldauer hat. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde, Stunde vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie es angegeben ist. Schön gespielt ist, aber hat dann eben doch eine schöne Interaktion, weil du eben auch noch zusätzlich dazu, wenn du das letzte Gebäude in einem Sektor quasi baust, darfst du deinen Aufseher da quasi reinsetzen. Und da hast du nachher noch so ein bisschen so eine Mehrheitenwertung auf den verschiedenen Straßen, wo du dann den meisten davon drin hast, auch nochmal so ein Element mit drin. Und du hast noch in jeder Runde variabel 4 verschiedene Helfer, die du, wenn du an den Stellen der richtigen Farbe baust, ab sofort dann auch nutzen kannst.
Das heißt, also, du würdest sagen, ist es so auch so ein relativ einfaches Spiel, das dann aber innerhalb des Spiels auch überzeugt, also ein bisschen Spieltiefe dann bietet. Also genau, dass es also auch wirklich auf dem Kennerniveau ist vielleicht.
Genau, wir haben ein einfaches Kennerniveau einsortiert im gelben Bereich. Der Einstieg ist relativ einfach, also ein bisschen mehr als Familie, aber schon ein leichtes Kennerspiel, aber bietet halt eben dann trotzdem genügend Möglichkeiten, dass es nicht einfach oder zu banal wird.
Klingt
man
ja,
muss allerdings ein bisschen mit Vorstellungsvermögen haben. Es wird dann auch gerne ein bisschen, chaotisch, wird dem nicht gerecht werden. Aber du musst schon ein bisschen den Blick natürlich haben, wo stehen jetzt welche farbigen Gebäude und hilft es mir oder hilft es dem anderen auch mehr. Wird natürlich dann, aber das ist natürlich auch gewollt, etwas unübersichtlicher, wenn mal viele Gebäude stehen. Aber genau da musst du halt eben schauen, ob passt oder passt nicht.
Okay, ja. Würde ich auf jeden Fall mal austesten. Ihr habt wahrscheinlich wieder eine Menge Demotische bzw. Spieltische da mit den Spielen.
Genau, wir haben jetzt also aktuell planen wir mit Inferno an 3 Tischen und Chandigarh an 3 Tischen.
Ja, schön. Da werde ich mich bestimmt hinsetzen. Vielleicht ja sogar mit meiner Family. Das klingt was, da könnte ich auch meine Eltern vielleicht mit überzeugen. Die spielen gerne auch mal im leichten Kennerbereich. Und so Puzzeln ist immer ganz cool. Ja, wer weiß. Gucken wir mal vorbei, auf jeden Fall.
Dann nochmal weiter mit Fliptown. Das hast du ja vorher auch schon angesprochen. Übrigens bei Chandigarh haben wir eine Mini-Erweiterung auch dabei. Oder da ist, glaube ich, eher ein Goodie. Bei Inferno haben wir tatsächlich auch ein paar Playmats und diese Figuren, diese Miniaturen, die es beim Kickstarter gab. Da weiß ich allerdings nicht, wie lange die reichen. aber da hat uns der Red Woche Verlag ein paar gegeben, die wir da am Anfang auch haben werden. Das hätte ich nicht sagen sollen, jetzt brauchen wir wieder 2 Kassen. Aber gut.
Das stimmt, ja. Nur schnell rennen dann, Zeile 5 oder was.
Genau, ja. Und bei Fliptown nämlich, deswegen komme ich dazu, gibt es auch ja diese Mini-Erweiterung, die Grenzgebiete, die wir also auch da dabei haben werden. Fliptown ist ein Flip-and-Ride-Spiel. Auch da bin ich normalerweise gar kein Freund von Roll-and-Rides und Flip-and-Rides, beziehungsweise ich mag sie sehr gerne, aber eigentlich so als Highscore-Jagd auf der App und weniger am Tisch. Aber das hat mich dann doch überzeugt und abgeholt, weil es halt wirklich das Thema auch wirklich rüberkommt. Du fühlst dich da wie im Wilden Westen. Du machst Dinge, die man im Wilden Westen tut. Das fühlt sich einfach gut an. Und du hast auch eine Pokerhand. Du hast eigentlich nur ein Pokerdeck, das da aufgedeckt wird und jede Runde 3 Karten. Und dann musst du einmal wählen, welche Karte nimmst du für die Farbe? Welche Karte nimmst du für den Wert? Und die dritte Karte nimmst du dann für deine Pokerhand. Und nach 5 Runden musst du halt schauen, dass du eine gute Pokerhand da noch hast. Und du kannst dann es zwar, Bonus, ja. Kannst du es so spielen, dass du dann einfach absolut, je nachdem, was du hast, nochmal Einkommen kreierst oder Geld bekommst für deine Pokerhand. Du kannst es aber auch als so eine Art Stadtpoker oder Texas Hold'em-Variante spielen, dass dann nur der am besten ist, dann auch Geld bekommt, um die Interaktion auch ein bisschen hoch zu pushen. Aber irgendwie casht es nicht und hat einfach Spaß gemacht mit dieser Auswahl an den Karten. Da hast du auch ganz klassische Kettenzüge, die es für so Spiele natürlich auch braucht. Und ja, Flip and Ride, aber wie gesagt, sehr, sehr, sehr authentisches Texas- oder Texas-Western-Thema, sage ich mal so.
Ich würde auch sagen, es ist auch in einem Kennerbereich anzusiedeln. Also es ist schon, geht schon in eine Richtung, wo ich sagen würde, jetzt es ist jetzt nicht mit jetzt ein Quakes oder so zu vergleichen mit so ganz simplen Familiensachen, sondern es ist auch schon auf dem Kennerniveau, würde ich sagen. Da gibt's auch ordentlich Abwechslung. Ich habe es auch noch nicht solo gespielt, kann mir aber auch vorstellen, dass das auch gut funktioniert.
Das sehr gut sogar. Es ist, glaube ich, sogar. Ja. Es wird wahrscheinlich eine Erweiterung noch geben, eine weitere, die aber wirklich nochmal nur fürs Solo. Lone Gun heißt dann, die dann wirklich nur Solo ist.
Ja, aber ich fand es auch zu zweit super, dadurch, dass wir auch simultan alles machen. Ja. Ich finde das Spiel, ne, trotz vor Thema. So, und das in einem Flip and Ride finde ich immer ganz cool. Ich fand auch generell die Aufmachung, du hast so einen aufklappbaren Spielplan. Das finde ich auch schon, ist alleine eine coole Sache, abwischbar und so weiter. Also da haben sich auch Leute was überlegt, die auch einfach gerne selber spielen und nicht irgendwie 1000 Zettel wegwerfen wollen, sondern da, ich finde es sehr cool. Also würde auch sagen, das gehört so in die Top 10 meiner Flip and Ride oder Roll and Ride Spiele auf jeden Fall.
Ja. Du würdest sagen, das ist in der Top 10 von dir? Weil ich
so viele gibt es ja gar nicht. Sagen,
dass, ich wollte gerade sagen, Top 10 ist ja nicht so viel bei der Auswahl.
Ich hatte jetzt verstanden, Top 10 Flip and Rides von dir.
Ja, yeah, genau, aber ja. So viel, ja, also wenn Roll ich jetzt an
Rides gute... ist ja das Gleiche.
Ja, aber wenn ich jetzt an gute denke, da fällt mir Fliptown auf jeden Fall auch ein. So. Und es gibt sehr viele schlechte, sagen wir es mal so. Ich habe auch sehr viele schlechte schon gespielt.
Gerade Roll and Ride, Flip and Rides haben wir doch ganz viele gute eigentlich, oder?
Ist das so?
Clever, Welcome to...
Ja, stimmt. Drei Schwestern... Motor City.
Kartograf,
ja. Aber ich finde, es kann damit, also mit Kartograf zum Beispiel, kann das Next auf jeden Station Fall für London. Mich mithalten. Auch mit Next Station London kann das für mich ein bisschen, ja, schon, doch. Ist eine andere Zielgruppe.
Ich hoffe, du sagst so, jetzt nicht nur, weil der Marcel hier sitzt, sondern du weißt ja, ich muss mir das denn jetzt immer kaufen. Ne? Ich finde Flip and Rides nämlich immer hervorragend. Ich finde es immer auch sehr gute Familienspiele. Also bei uns laufen tatsächlich in der Familie Flip and Rides, Roll and Rides immer sehr, sehr gut.
Bei mir auch, ja. Aber jetzt, also deine, ich glaube, dass es dir gefällt, weil du magst das auch, ich kreuze hier was an, dann kann ich da was ankreuzen und dass du so ein bisschen Kettenzüge machen kannst. Und das ist bei Fliptown definitiv genau drin. Ich würde auch sagen, dass es auch schon in so eine Richtung von ganz schön clever geht. Du hast ja verschiedene Segmente. Jetzt anders als jetzt bei Drei Schwestern oder Motor City, wo es ja doch noch ein bisschen mehr Spiel drumherum gibt. Hier hast du wirklich deine Bereiche. Du kannst dich auf die Bereiche spezialisieren, kannst sie aber auch so ein bisschen außen vor lassen. Du kannst einfach so ein bisschen freier spielen. Also ich glaube, dass dir das gut gefallen wird. Bin ich mir ziemlich sicher.
Na gut, schauen wir mal.
Eins ja, fehlt das uns wird, jetzt haben wir den Salat. Jetzt wird das dann zerrissen, wenn du es gespielt hast.
We will see.
Ja. Aber das cool, dass das zur Messe schafft, auf jeden Fall.
Ja, ja, das sieht ganz gut aus, wie gesagt. Das nächste ist Infiltrators. Mhm. Das ist auch wiederum, obwohl ich ja gesagt habe, ich mag das eigentlich gar nicht, ein kooperatives Spiel. aber auch sehr, auch ein bisschen mathematisch-rechnerisch, also Deduktion wieder sehr viel, sehr stark. Ritual ist ja auch meines Erachtens eigentlich hauptsächlich ein Deduktionsspiel, ein bisschen yeah. Memory noch drin, aber ansonsten ist es hauptsächlich Deduktion. Da ist es ähnlich. Da, man ist infiltriert von, wir sind Agenten und so, wir sind infiltriert worden und versuchen jetzt die Verräter rauszufinden. Wobei das jetzt kein Spiel mit Verrätermechanismus ist, also das jetzt erstmal sich so anhört, sondern jeder kann als Aktion quasi eine Karte vor sich hinstellen, die nur er sieht. Das wäre dann ein Verräter und die anderen müssen einfach dann erraten, was für eine Karte das ist. Mhm. Die Karten haben verschiedene Farben, verschiedene Werte und man muss dann quasi mit Tipps zu der Zahl und zu der Farbe, die man entweder selber geben kann oder andere entsprechend geben, dann genügend, das ist also auch auf 20 Missionen, erzählt so eine Geschichte, aufgebaut, dann diese Verräter halt eben innerhalb der Zeit, die man hat, wobei das jetzt keine Echtzeit ist, sondern letztendlich hat man einen Kartenstapel und wenn der halt weg ist, dann ist halt vorbei. Muss man halt alle Verräter eliminiert haben. Man hat dazu aber auch nur eine bestimmte Anzahl an Patronen. Das heißt, wenn ich im Spiel von mir aus 6 Verräter eliminieren muss und habe nur 8 Patronen, wenn ich dann die dritte daneben gesetzt habe, dann ist natürlich die Runde auch verloren. Kann ich es nicht mehr schaffen. Aber an so geht es reihum durch und man muss entsprechend immer Tipps und Hinweise geben oder einfordern, um dann entsprechend über die Zeit dann hinweg zu erraten zu können, wer das denn sein könnte. Also ein sehr, sehr, finde ich, ein sehr, sehr schönes Deduktionsspiel.
Klingt cool,
auf der nächsten Ebene dann, es geht ja nicht nur um die Tipps, die dann vielleicht neben den Verräter liegen, dass man weiß, okay, er ist nicht grün und er ist von mir aus eine 6 oder eine 12, sondern ich sehe ja auch schon Karten, die bereits abgespielt worden sind und offen waren. Das heißt, ich weiß, von denen kann das ja auch nicht sein. Das heißt, je länger das Spiel geht, desto mehr Effekt habe ich auch noch da rausgehend.
Klingt
und da gibt es auch, gibt's auch nochmal so 3 Einstiegsmissionen und dann gibt es einmal zum Spiel lernen und dann gibt es einfach eine Geschichte mit 20 Missionen, die dann.
Kann man die danach nochmal, also ist das dann verbraucht nach 20 Missionen oder kannst du die dann immer wieder Mission 4 und so?
Du kannst es immer wieder spielen. Das spielt keine Rolle. Das ist nur die Geschichte, die kennst du natürlich dann, wie die ausgeht, aber die Varianten oder Dinge, die da reingehen, ist ähnlich wie die Crew, sage ich jetzt mal. Also es erzählt eine Geschichte und es kommen halt dann bestimmte Elemente vielleicht noch mit dazu rein oder mal weg, mal noch eine weitere Farbe, mal nochmal Sonderkarten da rein. Aber das ist dann nicht verbraucht.
Ja. Ja, klingt, so. Klingt auch wieder sehr spannend.
Jetzt kommt ja die entscheidende Frage. Und wir machen es dir besonders schwer.
Was kommt nicht zur Spielemesse?
Und zwar, da kommen wir gleich noch drauf. So, jetzt war das ja, das waren die 6 Spiele, die man kaufen kann, richtig?
Genau.
Jetzt ist ja mein Portemonnaie schon sehr leer, wenn ich da zur Messe ankomme. Ich kann mir nur ein Spiel leisten. Welches
kaufe ich? Das Szenario kenne ich gar nicht.
Ja, ich weiß, es ist auch total, wahrscheinlich kaufe ich alle 6.
Dann, die Antwort ist ganz einfach. Dann kaufst du keins dieser 6, sondern bestellst das Demospiel, was wir noch haben, vor. Nämlich Ascending Empires.
Oh ja.
Okay. Dann erzähl uns noch ein bisschen darüber.
Ascending Empires ist eins meiner meist erwartetsten Spiele für dieses Jahr schon gewesen. Ich wollte, ich war total begeistert, dass ihr das macht. Oder dass du das machst, ihr seid ja gar kein großer Verlag, bin schon umgewöhnt. Ich weiß, dass das letztes Jahr schon als Kickstarter irgendwie starten sollte und dann wurde es irgendwie nicht gestartet. Und der Thomas, der ja mit uns am Anfang den Podcast gemacht hat, der hatte mir die Version vorher gezeigt. Die ist ja noch mit so einem, sag mal, mäßig praktikablen Board. Also es ist ein Flicking-Spiel, aber du setzt den Spielplan zusammen und das hat natürlich Kanten. Es ist zum Flicken.
Die Raumzeitkrümmung kommt da zum Tragen. Da springt dein Raumschiff mal ab und zu. Genau.
Es ist nicht optimal. Es ist ein Flicking 4X Weltraumspiel. Ja, und allein deshalb, Stefan, ja, ne, also was soll man dazu noch mehr sagen? Du magst 4X. Flicking findest du doch eigentlich auch gut. Ich fand es damals richtig cool, weil das Flicking so eine Art Mechanik eigentlich nur war. Es war gar nicht so das Hauptelement des Spiels, sondern es war wirklich so eine der Mechaniken, die das Spiel hatte. Und ich wollte unbedingt diesen Kickstarter haben und ich war so frustriert, dass es nie gestartet ist. Und dann ist es dieses Jahr gestartet und dann kam zeitgleich ja schon die Verkündung, dass ihr es auf Deutsch bringt. Oder du. Und ich war okay. Wann kommt das raus? Ich muss es sofort haben.
Meine erste Reaktion ist ja da Flicking und 4X. Das sind zwei Sachen, die nicht zusammengehören. Aber ja. Marcel kann das jetzt ja nochmal pitchen, warum ich das trotzdem brauche.
Also es ist tatsächlich auch ein Spiel, was ich schon auch sehr, sehr liebe und auch vor Ewigkeit, als ich das erste Mal gespielt hatte, die alte Version noch,
ja,
unbedingt haben musste, hat man es dann irgendwo auf Boardgame Geek Market irgendwo in Südkorea liefern lassen für horrendes Geld. Dann erstmal festgestellt, dass man auch Zoll oder Steuern und Zoll zahlen muss für sowas. Heute glaube ich nicht mehr, ich weiß nicht, wann das war. Oder was ich da bezahlen musste, war auf jeden Fall irritiert, aber hat es dann gehabt. Und ja, wie du sagst, es hat natürlich die Probleme gehabt, dass du so einen zusammengesteckten Pappplan hattest, der natürlich fürs Schnippen eher ungeeignet war. Und tatsächlich kam das im Original bei Z-Man Games raus. Mhm. Und dieses Z steht für Seth. Und das war mein Ansprechpartner, um den Rahmen zu schließen bei WizKids, den ich da in Nürnberg damals auch getroffen habe mit Flotilla und Fantastische Reiche.
Ja.
Und da war ich auch immer mit ihm in Kontakt. Da haben wir gesagt, weil ich glaube, Seastead ist vom gleichen Autor wie Ascending Empires. Und habe dann immer gesagt, by the way, Ascending Empires wäre ein Spiel, was ich auch sehr gerne mal auf Deutsch machen würde. Und da hat er sich immer mit Schweigen gehalten. Und irgendwann kam dann raus, dass WizKids das eben machen wollte. Das, was du jetzt auch angesprochen hast. Wobei ich glaube, dass gar nicht auf Kickstarter kommen sollte, sondern halt einfach...
Stimmt. Du hast vollkommen
ganz regulär.
Recht. Ja, genau. Es war sogar schon gelistet teilweise als nicht vorbestellbar, genau. Aber es war in Shops schon aufgeführt.
Ja.
Und dann gab es nur kein Release-Datum. Genau, ich erinnere mich, ja.
Und da war ich eben vorher mit dem Seth auch schon gesagt, du hör mal, wenn jetzt mit Whisky, wenn die das doch nicht machen wollen, dann machen wir das hier zusammen, dann machen wir die internationale Version. Das Spiel finde ich so großartig, da bin ich dabei. Da würde ich auch die internationale Version machen. Und hat er Whiskys verlassen und hat sich dann auch selbstständig gemacht und hat das Spiel dann auch, ja, das war jetzt nicht bösartig, sondern hat von Whiskys hat es dann nicht mehr machen wollen, hat er es mitgenommen und dann kam eben diese Crowdfunding-Kampagne. Mm. Und da war ich natürlich dann gleich mit an Bord und haben entsprechend so auch gesagt, dass man dann auch gleich die Deutsche dann auch anbieten, weil ja die Leute dann auch wissen, dass es auch die Deutsche gleich gibt und dann auch die Deutsche nehmen können. Und ja. Und das hat leider nicht mehr rechtzeitig. Wir haben gehofft, dass wir es auch zum Verkauf dann auch da haben werden. Das hat leider nicht mehr gereicht, aber wir haben auf jeden Fall ein großes Wort. Aber eigentlich sollte ich die nächsten Tage irgendwann mal die sogenannte Mass Production Copy bekommen. Mhm. Ich gehe davon aus, dass die Funktion funktioniert und alles soweit fertig ist. Dann ist es auch die mit zur Messe geht. Und normalerweise bedeutet es, wenn die freigegeben wird, dass dann die Spiele innerhalb von einer Woche fertig sind. Weil wenn die freigegeben ist, können die quasi alles dann konfektionieren und alles zusammenbauen.
Ja.
Und dann gehen die raus, aber dann reicht es natürlich nicht mehr für Essen. Aber wir werden eine Demo auf jeden Fall dabei haben in Essen und ich weiß noch nicht genau, wie wir das organisatorisch gestemmt kriegen, aber ich würde gern dann eben auch einen Sondermessepreis dort anbieten, dass man es vorbestellen kann, wenn man es in Essen dann schon, wenn man es sieht und haben möchte. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, ob wir das umgesetzt kriegen, weil es natürlich ein bisschen, da wird man bezahlt, wie kriegt er einen Beleg, wie wissen wir, wer es nachher kriegen muss, mhm. Ist es zu aufwendig, dass dann jemand immer noch die Adresse irgendwo hinschreiben muss, dass es auch nachher sicher alles ankommt. Da müssen wir nochmal schauen, ob wir das irgendwie vernünftig hinkriegen, aber so ist zumindest der Gedanke.
Ja, ich bin total gespannt. Also würdest du hast es ja dann noch nicht in der finalen Version jetzt gespielt, sondern wahrscheinlich...
Korrekt.
Aber... Also hast du irgendetwas davon schon gesehen, wie es konzeptionell neu gestaltet wird?
Ich habe natürlich die Dateien ja alle, die Lokalisierung ja alles gemacht. Insoweit weiß ich's. Ich habe jetzt noch, also es ist jetzt auch die heißt ja den Zenit Edition. Das heißt, es gibt noch die Grundregeln des ersten Spiels gibt's auch noch, aber man hat noch ein bisschen was nochmal gemacht.
Ja.
Es sind einige Miniaturen drin. Jetzt ist kein Miniaturenspiel, soweit würde ich nicht gehen, aber es gibt eben, man hat eine große Neoprenmatte oder zwei Neoprenmatten, die man zusammenschiebt, das funktioniert aber einwandfrei. Wenn man möchte, gibt es als Add-on auch eine große einzelne Neoprenmatte. Das war natürlich ein Thema, weil das Originalspiel war genau das, war natürlich der Knackpunkt, wo viele gesagt haben, ja, dieses zusammengeschickte Pappding, das taucht natürlich nichts. Mit Neoprenmatten ist das natürlich dann so, wie es sein muss. Und da liegen halt, sind Löcher drin in der Neoprenmatte, in den Planeten liegen und du bewegst dich quasi mit deinen Raumschiffen, die schnippst du über diese Neoprenmatte und musst dann an die Planeten rankommen, dann kannst du über den Planeten besiedeln und da verschiedene Aktionen machen. Natürlich kannst du auch andere Raumschiffe eventuell abschießen. Du kannst dann auch so ein Tech-Tree, also so ganz klassisch für X, und du hast es vorher gut gesagt, das ist Flippen halt wirklich nicht jetzt nur reine Geschicklichkeit ist, gehört natürlich schon mit dazu. Es gibt sogar eine Variante, ohne das Schnipsen zu spielen, aber ich glaube, das würde ich jetzt nicht zwingend machen, sondern vielmehr eine Spielmechanik, weil das schon ein sehr taktisch-strategisches Spiel ist und eben jetzt nicht nur so ein Spaß macht es hoffentlich auch, aber nicht nur so ein Flip-em-up-Spiel ist.
Es hat auch so ein bisschen was Episches. Also es geht, ich glaube, wir haben damals auch 2 Stunden oder so gespielt. Wahrscheinlich in der Zenith Edition steht es jetzt mit 60 bis 90 Minuten drin.
Ja, es ist eigentlich auch angepriesen, so ein 4X-Spiel, was du in 1,5 Stunden oder in 1 Stunde bis 1,5 Stunden ja gespielt hast.
Aber du baust dich ja schon auf, du entwickelst dich ja auch, genau. Wenn ich daran zurückdenke, denke ich mir so, ja, also seitdem warte ich nur darauf. Stefan, haben wir dich überzeugt?
Ich freue mich auf die Demo-Version. Generell bin ich natürlich für sowas zu haben. Auch Sci-Fi ist gefühlt immer thematisch ganz weit oben. Ich schaue es mir an. Ne? Also und du hast es schon gespielt, Simon. Das hatte ich jetzt
ja die verstanden. Alte Version.
Die alte Version gespielt und ich hatte auch gerade schon bei eBay Kleinanzeigen geguckt, ob es da gibt.
Nein, kauft ihr die nicht.
Das mit dem
Board ist wirklich scheiße. Also wir hatten eine witzige Partie. Ich sage das jetzt betont witzig, weil es war halt, wir wollten dieses Spiel ernsthaft spielen und dann hängt dir dieses Raumschiff in der Kante fest. Ja, also ja, das ist das Dümmste, da gab's, was dir
dann passieren kann. Da gab es absurde Ideen. Leute haben aus Plexiglas dann so eine Auflage gebaut, haben dann ja, die Löcher reingefräst, wo die Planeten sind und haben dann diese Plexiglasscheibe auf diese Pappdinger gelegt, damit du vernünftig drüber schnipsen kannst.
Also ich weiß, was in diesem Spiel steckt und ich freue mich darauf, es richtig zu spielen, sag es mal so. Also mit diesem Board, das war einfach nicht gut gelöst. So, aber ich weiß, wie viel drin steckt und wir hatten auch damit schon Spaß, aber eben war auch, weil wir einfach eine gute Runde hatten. Ja, das kann man auch dazu sagen, aber ich glaube, mit einer Neoprenmatte, es gibt viel zu wenig gute Flicking-Spiele, die, ich sag mal, ein bisschen mehr sind als, weiß ich nicht, Pitch Car oder so. Von daher auf jeden Fall, ja, guckt es euch mal an, ne? Wenn es auf der Messe da ist, ihr müsst es ja nicht direkt kaufen, aber lasst es euch mal zeigen. Ich find's echt cool. Ja, hat ein sehr eigenes Spielgefühl. Also ich kenne auch kein Spiel, was in irgendeiner Weise annähernd so ist wie Ascending Empires.
Ja. Ist natürlich mit der Neoprenmatte-Miniatur auch etwas teurer, muss man auf faire Weise sagen.
Ja. Wir reden da 120 roundabout?
135 ist so UVP.
Ja, aber verständlich, finde ich. Generell seid ihr bei der Preispolitik ja sowieso recht konstant, ne? Also ihr seid ja auch nicht mit Rausschmeißerangeboten und sonstiges, sondern da seid ihr ja eigentlich auch transparent, auch über die Jahre hinweg bei den Spielen.
Ne? Ja, das kann sich immer mal ändern. Also ich will jetzt nicht sagen, auch wir haben natürlich im ein oder anderen Spiel noch ein paar Überbestände übrig, die sich dann jetzt dann im Nachhinein, obwohl es gute Spiele sind, die sich gut verkauft haben, dann wir doch ein bisschen zu viel haben, die natürlich dann auch irgendwann mal raus müssen.
Ja. Und dann haben wir jetzt noch ein Spiel, was auch noch nicht kommt, richtig?
Genau, wir haben noch 4 Spiele, die gar nicht kommen und ein Spiel, was wir als Demo da haben werden. Wobei Spiel ist übertrieben, das ist halt die Erweiterung, das ist also die Supermoon-Erweiterung zu Planet Unknown.
Ja.
Die werden wir auch, also die habe ich jetzt gerade das Mass Production Sample jetzt gerade bekommen und freigegeben. Das heißt, was das werden wir dann auch auf einem Tisch haben.
Mehrere neue Karten einfach oder noch was?
Mehr neue Karten sind drin, aber auch spielmechanisch ändert sich was. Das heißt, die heißt Supermoon. Das heißt, jeder Spieler bekommt jetzt noch einen Mond, auf dem er basteln kann. Und auch der Mond hat wiederum bestimmte Eigenschaften, weil du Punkte kriegst für was. Und du hast einen Satelliten, der um den Mond herumfliegt. Und weil du kein Robo auf dem Mond hast, wobei ich glaube, du kannst ihn auch auf dem Mond starten lassen, das weiß ich gar nicht, aber der Satellit, der schießt dir dann die Asteroiden ab, die da auf dem Mond gegebenenfalls liegen. Dann hast du noch ein bisschen Flexibilität, du hast noch solche, ich glaube, Salvage-Tiles, ich weiß gar nicht, wie wir es übersetzt haben. Das sind einfach so Zweierplättchen, die du dann spielen kannst, anstatt aus der Susan zu ziehen, um dann noch ein bisschen flexibler zu sein. Die Detailregeln ist ein bisschen her, dass ich übersetzt habe, oder dass ich gesetzt habe, nicht übersetzt. Deswegen bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Und du hast noch genau, und du hast einen geteilten Konzern und einen geteilten Planeten. Das heißt, der Planet ist dann in 4 Quadranten aufgeteilt, die unterschiedlich sind. Und die Corporation, die du hast, der Konzern, der ist auch oben und unten aufgeteilt und die kannst entsprechend mit A oder B-Seite oder AB oder BA oder sowas drehen und spielen. Das ist auch noch mit drin. Cool. Und ein Deckel für die Susan.
Ja, da gibt es ja die gute Do-it-yourself-Regel. Mit dem IKEA-Ding.
Ja, ich bin eher bei der Duschhaube.
Ja, das ist schon sehr cool.
An der Stelle, ich wollte nochmal sagen, Planet Unknown finde ich auch immer noch hervorragend. Ne? Das ist so ein schönes Spiel, vor allem auch ein anspruchsvolles Spiel, welches einfach in jeder Größe funktioniert. Wir haben das so oft auch schon auf der Arbeit gespielt, wo dann einfach 4, 5 Leute, vier glaube ich immer, aber ne, wo du sagst, das ist total egal. Ne? Es ist kein, der Spielfluss ist nach wie vor gegeben. Es ist relativ leicht zu erklären und trotzdem hat es die Tiefe. Also finde ich nach wie vor auch
sehr hoch. Es sieht auch optisch einfach auch schön aus. Ne? Also gerade wenn man es mit anderen Puzzlespielen vergleicht, ist das schon auch ein optischer Hingucker. Klar, hat auch eine große Box, aber ja, ich müsste mal die ganzen alternativen Pläne spielen. Da bin ich immer noch nicht zugekommen irgendwie. Aber ja.
Ja, aber dann, wir bringen ja auch das Add-on gleich noch mit dazu. Sodass, also die Supermoon-Erweiterung ist ja dann das, was ich gerade erzählt habe. Und das Add-on, was wir auch noch bringen, ist letztendlich nur die 6 weiteren Planeten und 2 weiteren Konzerne, die sonst nur im Kickstarter drin waren.
Hm, schön.
Die ja in der Retail-Version auch nicht drin waren. Die haben wir als Add-on jetzt auch noch extra.
Ah ja.
Das wird eine teure Folge, das sehe ich jetzt schon.
Weil wir schon dabei sind, in den Neoprenmatten gibt es dann auch noch viele Planeten.
Nee, ich bin froh, wenn Spiele keine Neoprenmatten mehr haben. Außer bei Ascending Empires. Was noch? Was bringt ihr noch?
Genau, das war jetzt das Essen-Line-Up letztendlich. Mhm. Wobei, wie gesagt, sowohl Ascending Empires als auch die Supermoon-Erweiterung, die wir nur auf einem Tisch dann haben als Demo. Was es nicht rechtzeitig geschafft hat, wo ich auch noch bei manchen zumindest noch nicht sicher bin, ob es dieses Jahr überhaupt noch was wird, aber ja, ich denke eigentlich schon. Das sind zum einen Navoria und die Erweiterung dazu, also im Original hieß Explorers of Navoria, was wir noch machen werden. Das ist dann Dawn, also die Erweiterung zu Glow, die noch kommen wird. Und dann noch die 2 Bad Comet-Spiele, das heißt Life of the Amazonia, wo auch schon sehr, sehr viele drauf warten. Ja. Und das hatte ich gerade letztens irgendwo wieder dabei gehabt, wo auch alle, die es gespielt haben, es war permanent irgendwie im Einsatz und jeder wollte es spielen.
Hatten wir auch schon im Podcast hier.
Ja, ich habe es viel gespielt, auch letzte Woche erst wieder. Ich finde es grandios. Also bin auch froh, dass ihr es bringt. Das werde ich meinen Eltern dann empfehlen.
Und Wondrous Creatures, auf Deutschland wundersame Wesen, das nächste Spiel von denen ist. Ich glaube, das war auch ein Kickstarter. Ich glaube, das ist noch gar nicht draußen, auch auf Englisch, aber
nee, das sagt mir auch gar nichts.
Ja.
Ich finde sowieso auch total interessant, bei Life of the Amazonia, ist ja der gleiche Verlag, aber nicht der gleiche Autor, die auch das wilde Serengeti gemacht haben.
Ja.
Und das zum Beispiel fand ich, gelinde gesagt, wirklich schlecht. Also ich hatte null Spaß bei dem Spiel.
Weiß ich nicht.
Ich hatte wirklich null Spaß bei dem Spiel. Es ging auch viel zu lang. Und Life of the Amazonia ist einfach Cascadia meets Backbuilding und macht so viel richtig und hat die gleichen schönen Tiermiepel, weswegen man wilde Serengeti damals gekauft hat. Ich finde, also mich würde wundern, wenn das auch nicht bei Stefan gut ankäme, das Spiel. Also ich finde es nach wie vor super. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass das viele bei euch auch interessiert, aber ich könnte es mir vorstellen. Ich habe mich damals schon gefragt, welcher Verlag wird sich als erstes schnappen, habe ich mir überlegt. War der Auswahlprozess da schwierig oder ging es bei dir recht schnell da?
Nee, ich glaube tatsächlich, da gab es auch keinen Interessenten in dem Moment.
Krass.
Nein, was ist los? Ja, es ist, das Problem ist da eher der Preis. Ich glaube nicht das Spiel. Ich glaube, da waren sich ja schon nicht, also ich glaube nicht, dass die Leute das nicht machen, weil sie sagen, das Spiel taugt nichts, sondern eher, dass es halt doch wieder auch, wir reden hier von, ich habe es jetzt gar nicht, ich weiß nicht, schauen, ob ich schon einen UVP noch habe. Nee, in der Regel mache ich den mehr als fix, wenn ich auch die Transportkosten kenne, weil die aktuell auch schon mal ordentlich zu Buche schlagen. Aber da reden wir schon von 70 plus oder so irgendwann in der Range auf jeden Fall.
Ja.
Also insoweit, genau, da habe ich noch kein UVP hingelegt. Und das natürlich dann für viele, und haben wir am Vor auch über den, das läuft auch über eine Agentur, das heißt, da ist auch wieder ein Zwischenmensch mit drin, der auch wieder was verdienen will. Und da, ich sag mal so, da habe ich dann auch, bin ja relativ weit, in Anführungszeichen runterverhandelt, hatte bei ihm aber ein Stein im Brett, weil ich halt vielleicht das eine oder andere bei ihm schon gemacht hatte. Ich glaube, das hat es dann ermöglicht, dass er dann gesagt hat, wenn ich das mache, dann kommt da was Gutes dabei raus. Und dann war er dann vielleicht auch willens, dann vom Preis her vielleicht etwas runterzugehen, damit es dann doch wieder auch gepasst hat, in der Hoffnung, dass halt die Auflage dann mindestens von der zweiten dann nochmal vielleicht nochmal, oder dass es nochmal eine zweite Auflage gibt, weil es erfolgreich dann ist. Also ich glaube, das war dabei eher cool. Der Kosten und der Kostenpunkt, sowohl als UVP-Seite als auch auf EK-Seite, der Knackpunkt, Und eben vielleicht, weil das Wilde Serengeti nicht ganz so gut angekommen ist vorher.
Das kann natürlich auch sein. Wann wird das bei euch kommen? Wird das noch dieses Jahr kommen oder ist das
Ich gehe davon aus, aber ich muss fairerweise sagen, die Produktion soll jetzt starten. Wir haben meistens jetzt
die komplette
Transparenz. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet. Ob die sagen, die starten jetzt mit allem und sind erst in 4 Monaten fertig mit der Produktion oder ob sie sagen, eigentlich ist alles fertig, wir müssen jetzt nur beginnen jetzt mit dem Druck der deutschen Sachen, dann geht es ja etwas schneller. Oder ob die schon einen Slot haben oder ob die dann in einem Monat schon kommen und sagen, alles ist fertig, da haben wir meistens keine Transparenz drüber. Das heißt, irgendwann kriegen wir eine Nachricht, ja, jetzt nächste Woche kriegt dann ein Mass Production Sample zur Freigabe und übernächste Woche ist fertig und dann freuen wir uns, dass noch rechtzeitig da ist, vor Weihnachten oder auch nicht.
Ja.
Wann war Ascending Empires geplant nochmal? Euer verrücktes
Schnippspiel? Das müsste November, denke ich mal, kommen. Also das ist ja fertig. Also das ist so gut wie fertig produziert. Also wie gesagt, da warte ich eigentlich jetzt. Das müsste unterwegs sein. Das müsste, glaube ich, heute kam es offensichtlich nicht. Ich glaube, morgen müsste das Muster kommen, das ich noch freigeben muss. Und wenn ich es dann freigebe, dann machen die das fertig. Und fertig machen heißt, wie gesagt, da sind alle Komponenten schon produziert. Dann wird es im Prinzip nur konfektioniert und fertig gemacht. Das geht in der Regel nochmal eine Woche. Das heißt, dann wäre es in einer guten Woche, 10 Tagen abholbereit in China. Und aktuell, ich weiß nicht, ob es sich noch verbessert hat, aber in letzter Zeit war es etwas schwierig, Container zu bekommen in China, weil die sowieso auch länger unterwegs sind, weil sie einmal um Afrika rumschippern. Und das ist das eine, was etwas teurer macht und etwas länger macht, aber dadurch sind sie auch länger auf dem Schiff gebunden. Und deswegen gab es eben auch in China akuten Containermangel. Mhm. Weswegen wir teilweise wochenlang warten mussten, bis wir Container bekommen haben. Also ich sag mal so, wenn es jetzt normalerweise waren es immer so 6 bis 8 Wochen, dass man es dann auch dann hier hatte. Aktuell waren es jetzt eher 2 bis 3 Monate, bis es dann auch da ist.
Wenn du ein einziges
mit November.
Wenn du ein einziges Spiel aus deinem Katalog, wenn du sagen wirst, das ist mein allerliebstes, warum auch immer, von allen Sachen, die du bisher rausgebracht hast und die rauskommen werden, was wäre das? Schwere Frage, ich weiß.
Ich stelle nicht so gemeine Fragen, wollte ich nur sagen. Nur so ähnlich.
Ja, ich glaube, die haben wir vorher alle schon so angesprochen. Ich glaube, ich würde mich schwer tun. Also bei Ascending Empires würde ich mich jetzt aktuell noch schwer tun, weil ich, wie du sagst, selber die neue Version noch nicht gespielt habe.
Ja.
Das hatte das Potenzial, aber das lämme ich jetzt mal raus. Einfach, weil ich da eine direkte Erfahrung noch nicht hatte. Ich würde tatsächlich so irgendwo zwischen Beyond the Sun und Flotilla mich wahrscheinlich so einsortieren. Mhm. Und Obsession. Also, aber klar, das sind natürlich wahrscheinlich auch, jetzt mit Flotilla ausgenommen, die anderen beiden sind natürlich die wahrscheinlich auch am höchsten gerankten Spiele auf BGG. Aber das wäre so die Sachen, wo ich dann sagen würde, ja.
Ja.
Selber ein, dass ich Sabika, war ich mal bei einem Brettspielwochenende, da haben wir eine Partie gespielt und ich musste leider zur Hälfte abbrechen, weil ich für was anderes noch eingeplant war und dann bereue ich bis heute. Ich habe immer gedacht, also die Erklärung fand ich sehr interessant und fand die Mechanik eigentlich gut, also so ein typisches Eurogame halt, aber Das ist immer noch so was, wo ich denke, das war immer so in meinem Hinterkopf, das musst du irgendwann nochmal nachholen.
Er hat ja auch den österreichischen Spielepreis für Experten gewonnen. Insoweit ist es ja auch schon. Ist auch ein gutes Spiel.
Natürlich.
Also, die ich jetzt nicht genannt habe, logischerweise sind jetzt natürlich deswegen jetzt
nicht. Nein,
oftmals ist bei mir auch tatsächlich auch da so, in Sabika zum Beispiel habe ich eben auch gar nicht so oft gespielt. Ich habe es dann halt, habe es dann bekommen zum Testen, habe es gespielt, habe es nochmal gespielt, fand es gut. Also, so 2, 3 Runden probiere ich dann mit verschiedenen Runden, um Feedback einzuholen. Und dann, so gerne ich es dann auch weiter nochmal spielen würde, dann fällt es meistens dann aus Zeitgründen hinten runter, dass man es dann gar nicht mehr so oft spielen kann.
Das ist dann nachher der Beruf einfach, ne? Das ist die Realität. Ja.
Spielst du jetzt weniger, seitdem du das machst, als vorher?
Nee, im Gegenteil.
Okay.
Also ich muss ja quasi auch
du
mehr
musst spielen. Ja, ich spiel, aber das heißt, du spielst die ganze Zeit unterschiedliche Spiele.
Genau, ich spiele weniger, wobei, das muss ich fairerweise sagen, das habe ich auch vorher selten gemacht, weil das ist dann doch immer oftmals der Reiz des Neuen.
Ja.
Das heißt, dass man dann das gleiche Spiel dann nochmal spielt, kann schon mal vorkommen, aber ist tatsächlich auch vorher, gerade bei so größeren Spielen zumindest, oftmals gar nicht vorgekommen, obwohl man es gern würde, aber dann hat halt der eine wieder das Neue dabei und der was Neues dabei. Und so ist es jetzt im Prinzip auch. Ich schaue halt, dass ich, wenn ich neue Spiele habe, dass ich die getestet bekomme. Aber ich habe jetzt normalerweise 2 2 Spielrunden in der Woche, mit denen ich teste und habe dann aber in Köln auch die Möglichkeit, da zu einem ein oder anderen Spieletreff noch so hinzugehen.
Ja, schön.
Und da auch nochmal on top, wenn jetzt Leute die ein oder andere Runde ausfallen, dann da quasi nochmal nachzulegen oder da nochmal Meinungen einzuholen und diese Richtung zu gehen.
Richtig gut. Nimmst du auch so Zuschauer oder zu nicht, nennt man ja nicht Zuschauer, wie nennt man das denn dann? Fanlieblinge an? Oder also wenn dir jetzt jemand sagt, oh, schau dir mal das an, oder wenn jetzt 100 Leute sagen, ey, schau dir mal das an, würde das dich beeinflussen oder bist du da komplett resistent gegen?
Beeinflussen ist vielleicht das falsche Wort. Also beeinflussen vielleicht nicht.
Aber beeinflussen zum Anschauen nur, ne? Genau, zum Machen. Zum
Anschauen natürlich. Ja. Also wenn, ich meine, Ritual zum Beispiel, da bin ich auch eher zufällig drauf gestoßen, weil ich von mehreren Seiten gehört habe, jetzt nicht proaktiv an mich rangetragen, aber von mehreren Seiten gehört habe, dass die es grandios gut fanden. Mhm. Und da habe ich gedacht, das schaue ich mal an, genau. Also das ist ja letztendlich, Scouting in meinem Fall ist ja jetzt nicht nur zu sagen, hier, ich gehe auf die Messe und schaue mir die Spiele an, sondern das ist ja eben genau das, zu schauen, wo höre ich was, was anderen Leuten gefallen hat, was ist vielleicht was, wo ich denke, das passt ganz gut, was ich wo dann denke, das gefällt mir, das schaue ich mir genauer an. Also das spielt da schon damit rein.
Ja.
Aber oftmals ist es dann natürlich auch so, dass ich das Spiel dann durchaus schon mal irgendwo auf dem Schirm hatte und mich dann schon dagegen entschieden habe.
Ja.
Noch eine letzte Frage, und zwar außerhalb der Strohmann-Welt. Was sind so 3 Spiele, die du sagen würdest? Das sind so All-Time-Favorites, die können immer gespielt werden. Also natürlich nur, wenn man alle Strohmann-Spiele hat, aber wenn man die dann hat, dann wären das die nächsten 3 Spiele, die ich kaufen sollte.
Also tatsächlich, mit dem, was ich gerade gesagt habe, da habe ich ja das Problem, dass ich die neueren Spiele eigentlich viel zu selten spiele, um da so richtig dann reinzufinden. Mhm. Also wenn ich jetzt, ich glaube, das neueste Spiel, also eins meiner, oder das einzige Spiel, das ich mir in der 10 bewertet habe auf BGG, ist Kailus.
Oh, schönes Ding. Schönes Ding. Das die Neuauflage oder das alte?
Das alte.
Das habe ich nicht gespielt. Die Neuauflage
finde ich auch okay, aber
Die alte sieht so, verzeih mir, so schlimm aus. Ich finde, das ist so ein,
ja, gut,
ich meine, gut, ist so uralt, ne?
Die ist von 2005, da sahen Spiele noch ein bisschen anders aus. Aber das weiß ich auch, die hat mich sofort auch so geflasht.
Ja.
Ich hatte das gespielt auf der Messe, glaube ich, mir erklären lassen nur oder angespielt. Und die hat mich so komplett umgehauen, was da passiert. Vielleicht, weil es halt meine erste Begegnung mit Worker Placement auch war.
Das ist auch, glaube ich, eins der ersten Worker Placement-Spiele.
Ja, genau.
Ne?
Ja. Und nicht nur Worker Placement, sondern weil du eben auch schon die Einsatzfelder, wenn du so möchtest, sich ja im Laufe des Spiels nochmal erweitern und verändern. Auf jeden Fall das, was mich da, also was bei mir immer noch auf Platz 1 steht, auch wenn es wahrscheinlich, wenn ich es jetzt noch öfter spielen würde, vielleicht dann auch über die Jahre ein bisschen gealtert wäre, aber dadurch, dass ich halt eben da wenig anderes so oft gespielt habe, ein anderes, auch einmal noch All-Time-Favorites, ist auch etwas älter, 2009 sehe ich gerade, das Original, ist Hansa Teutonica.
Mhm.
Das finde ich auch richtig gut, weil ich mag halt auch ordentliche Interaktion im Spiel, was man heute bei vielen Spielen so ein bisschen zu kurz kommt. Und das finde ich wirklich...
Das stimmt man auch immer.
Und deswegen ist Hansa Teutonica da für mich auch weil es so viele Möglichkeiten bietet. Du kannst so ein bisschen rushen und schauen, du machst das Spiel schnell fertig, bevor die anderen zum Engine überhaupt was vorab fertig kriegen. Einfach bietet so viele Möglichkeiten und eben diese Interaktion den anderen zu verdrängen und damit zu spielen, finde ich auch ganz, ganz großartig. Und ansonsten tatsächlich hat mich damals Terra Mystica auch komplett geflasht. Wobei, da kann ich jetzt auch weitergehen und Age of Innovation natürlich genauso. Gaia-Projekt tatsächlich etwas weniger, weil, kommen wieder Interaktion, weil mir bei Terra Mystica und bei Age of Innovation mehr Interaktion ist. Da ist einfach der Plan enger. Da kannst du dir mehr blockieren gegenseitig. Bei Gaia-Projekt fliegst du halt dran vorbei. Insoweit auch Gaia-Projekt ein gutes Spiel, aber Terra Mystica oder jetzt Age of Innovation wären die 2, die ich dem vorziehen würde. Und wenn wir dann schon bei Feuerland sind, würde ich da noch Wasserkraft reinschmeißen. Auch das wegen der Interaktion, auch ein ganz großartiges. Auch das hat mich als ich den Prototypen damals in Essen auch gespielt hatte, auch sofort auch komplett geflasht.
Ich finde das interessant.
+1, ne?
Ja, Wasserkraft, ich müsste es immer noch mal spielen nach meiner katastrophalen Runde. Ja. Alle Hörer wissen Bescheid. Ich finde Kailos echt interessant, vor allem, weil ich das noch niemanden hab sagen können, aber ich stimme dir vollkommen zu. Es kommt bei uns nur nie auf den Tisch, weil meine Freundin ist wirklich ganz schlimm findet. Ich frage mich bis heute, warum, weil ich glaube, es könnte auch so ein bisschen diese hohe Interaktion wieder sein. Es ist ja super fies, weil wenn man kann diesen Vogt versetzen und alle Workerfelder, die vor dem Vogt liegen, die werden einfach nicht abgearbeitet. Und das ist natürlich super fies, wenn du davor deine Worker eingesetzt hast. Und ich finde das Spiel, also ich würde dir da auch sogar widersprechen und sagen, das hat wenig an Glanz von damals verloren. Klar, optisch, ja, dann greift man zu der Neuauflage, aber ich habe es erst vor 4-5 Jahren zum ersten Mal gespielt und ich finde, dass das auch mechanisch noch immer heraussticht und finde das hervorragend.
Ja. Ja, nee, ich würde ja auch nicht sagen, dass es verloren hat. Ich sag nur, vielleicht kann ich es nicht beurteilen. Wenn ich es öfter spielen würde, dann vielleicht würde ich dann merken, naja, vielleicht ist dann doch, also das Podest, auf dem ich es stehen habe, vielleicht bröckelt dann doch ein kleines bisschen. Es wird jetzt nicht komplett runterbrechen, aber dass ich dann doch merke, okay, ich meine, es gibt ja auch andere neuere Spiele, die ich auch sehr, sehr gut finde. Insoweit, ja.
Ich finde auch interessant bei Kailos, dass du die Siegpunkte verdeckt hast. Also, dass du die ganze Zeit gar nicht weißt, wer führt eigentlich. Das finde ich auch so ein, das ist auch so ein Mechanismus, den habe ich auch selten in Spielen irgendwie so präsent wahrgenommen wie in Kailos tatsächlich.
Ja, weiß ich, das stört mich normalerweise, weil ich dann, ich sagte dann, wir spielen die 40-Version, jetzt könntest du sagen, wir spielen die 50-Version, weil letztendlich sind die Informationen ja da. Du kannst ja theoretisch
ganz kannst du auch machen. Ja.
Das ist für mich da eigentlich gar kein so Freund davon. Das habe ich auch schon verdrängt, dass bei Carlos das so ist. Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, cool. Ja, vielen Dank, dass du bei uns warst. Stefan, hast du noch eine abschließende Frage? Oder?
Nein, hervorragender Geschmack. Vor allem auch mit der Interaktion. Da, das ist auch immer oft mein Kritikpunkt, dass ich gerade in den neuen Spielen oft denke, die Leute wollen zu wenig miteinander zu tun haben. Aber genau deshalb sitzt man ja am Tisch eigentlich. Und da will ich zumindest so ein gewisses Mindestgrad an Interaktion mit den Leuten halt haben. Es muss ja nicht immer absolut Zerstörung des anderen sein, sondern aber eine gewisse Zusammenspiel muss immer da sein. Sonst brauche ich mich da nicht an den Tisch setzen.
Ja, ich bin da jetzt Zusammenspiel und anderer Meinung.
Das liebe ich bei Flotilla so sehr, weil du genau das dann nämlich hast. Du hast so verschiedene Elemente, die so zusammenspielen. Dann Marktmechanismus, der eine verkauft, der andere kauft und du hast verschiedene, also einfach genau das mit dem Zusammenspiel. Das bringt mich da gerade mal zu Flotilla.
Ja, das habe ich hier schon bei eBay Kleinanzeigen ausfindig gemacht.
Ich dachte, du bist immer dagegen, bei eBay Kleinanzeigen zu kaufen, um die Verlage zu unterstützen. Und das ich muss mir mal was anhören, ne?
Das ist erstmal korrekt. Aber ich habe jetzt was ist meine Möglichkeit?
Ach so, stimmt, es ist ja, out of print, sorry. Ja, ist ja out of print. Ich ziehe meine Aussagen zurück.
Das ist ja recht. Das ist ja. Und ich, jetzt bin ich so motiviert.
Ich spiele es mit dir. Sag ich dir jetzt schon frei raus.
Ja, gut.
Ja, das ist auch wieder ein Spiel auf unserer Liste.
Siehst du?
Ja.
Aber ich muss auch noch Geld sparen für die Spiel, habe ich festgestellt.
Ja, ich auch. Ja.
Noch vielleicht abschließend, ich fand dieses Shandiga eigentlich sehr interessant. Das war so genau Kennerspiel, das ist momentan immer etwas mal weg von den harten Euro-Krachern, was ich auch selber gerne mag. Also das nehmen wir mit auf jeden Fall und Inferno.
Sehr gut, wir teilen uns auf. Ich bin dann wahrscheinlich eher für die kooperativen Deduktionssachen.
Du kannst die komischen Stich- und Schnippspiele kaufen, das ist schon
okay. Das habe ich ja schon, aber ja. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Ja, und vielleicht sieht man sich auf der Messe. Wir werden da auch ein paar Stimmen einfangen, wer weiß. Aber du wirst sicherlich viel zu tun haben. Aber wir werden dir winken oder so. Jetzt hast du unsere Gesichter ja zumindest schon mal gesehen. Ja, viel Erfolg schon mal auf der Messe. Und die Nudel der Woche ist diese Woche die Cappellini. Sehr wichtig, weil die Cappellini ist eine der dünnsten Spaghettis der Welt, beziehungsweise eine extrem ähnlich, spaghettiartig ähnliche, aber sehr dünne Nudel. Und die passt natürlich hervorragend zum Stroh. Von daher, in dem Sinne, bis nächste Woche.
Bis dahin.
Ciao.